Was geht ab, liebe Basketballfreunde? Einen wunderschönen guten Morgen, Basketball Deutschland, Österreich, Schweiz zur letzten Woche der Regular Season. Björn, ich weiß nicht, wie es dir geht. Es kribbelt langsam, oder?
Es ist so nice. Zum einen scheint die Sonne draußen, es wird endlich so ein bisschen frühlingshaft, bisschen sommerhaft. Und dann hast du jetzt wirklich diesen Endspurt, wo du weißt, okay, es sind noch 3-4 Spiele pro Team. Am Sonntag bekommen wir dann den Super-GAU, was Spiele angeht, weil wir da eigentlich jedes NBA-Team um die gleiche Uhrzeit auch spielen haben. Das ist richtig verrückt. Also alle 30 Teams spielen dann nochmal ein Game. Und dann geht's, glaube ich, von Dienstag auf Mittwoch los mit den Play-Ins. Und wir wissen ja, dass es im Moment wirklich so ist, dass es bis auf den letzten Spieltag auch drauf ankommen wird, wie die Positionierungen sind und wer dann wo eben welches Play-In und Play-Off-Duell spielt. Also das wird insane. Ich freue mich richtig drauf über die nächsten Tage.
Ja, vor allem jetzt, wir reden immer, die ganzen letzten Wochen haben wir immer über die Western Conference geredet. Jetzt kann man auch mal so langsam wieder rüberschauen in den Osten, weil Philly ist jetzt plötzlich wieder da mit Embiid. Die Heat sind auch wieder am Start, so überholen die noch die Pacers. Auch die sind alle irgendwie nur 1-2 Spiele auseinander. Selbst deine, ich weiß nicht, ob wir da heute drüber reden werden, wahrscheinlich willst du dem Thema aus dem Weg gehen.
Nein, ich hab's mit dabei.
Die Bucks sind auch nur noch bei 47 Siegen, direkt dahinter die Magic mit 46, die Knicks mit 46. Also, ey, diese Woche ist so geil. Also, hey, wer jetzt keinen Bock hat, dann verstehe ich es nicht. Das ist wirklich von der Platzierung her, es kann alles noch passieren. In der Western Conference, okay, die Spitze oben zeichnet sich so langsam ab. Clippers, Mavs in der Mitte. Weiß ich auch nicht, ob da noch was passiert, aber dann alles, was so unten, Suns, Pelicans, Kings, Lakers, Warriors, alles Play-In wird der absolute Wahnsinn. Wir sind natürlich da nächste Woche auch wieder mit einem fetten Pot am Start. Play-In, Do-or-Die-Games. Ich lieb's einfach.
Ja, voll. Und vor allem, man muss ja auch sagen, zum Beispiel, was du gerade meintest mit Bucks und Magic, sind nur noch einen Sieg voneinander entfernt. Und das Geile ist halt, dass die sich jetzt auch noch zweimal spielen. In den finalen 4 Spielen. Also, das ist schon wirklich sehr, sehr gut dieses Jahr von den NBA-Skriptschreibern gemacht, muss man sagen.
Bucks heute Nacht übrigens gegen Boston. Wenn wir jetzt gerade eben aufnehmen, auch das wird, ich bin mal sehr gespannt, ob die Bucks vielleicht eine Trotzreaktion zeigen und die Celtics vielleicht besiegen, eventuell.
Ja, du musst vor allem gucken, ob die Celtics halt überhaupt mit voller Power spielen, weil die letzten paar Celtics-Games, die ich gesehen habe, da haben schon einige immer mal gerestet oder es wurden viel die Benchplayer mehr gespielt als die Starter. Also ich glaube, die Celtics, die sind mit ihren 62 Siegen so erhaben über die ganze Liga gerade, die juckt es gar nicht, ob die jetzt in 4 Spielen nochmal gewinnen oder nicht, die sind so oder so Erster.
Ja, ich würde auch, bin ich ganz ehrlich, würde die Jungs einfach sich ausruhen lassen und sagen, hey, wir haben jetzt dann 2,5 Monate Playoffs vor der Nase. Was juckt mich das, ob wir jetzt da die letzten 3-4 Spiele vergeigen? Tatum wird sowieso kein MVP. Ich glaube, das darf man sagen, auch wenn das immer so ein bisschen gemein klingt. Also von dem her kann das eigentlich Boston und Joe Mazzulla total egal sein.
Ist so, ja. Wollen wir direkt in die also für euch da draußen, Leute, wir haben heute, habt ihr schon im Titel gesehen, natürlich alle Awards mit dabei. Letzte Woche haben wir unsere All-NBA-Teams gemacht, heute also alle Awards und wir haben natürlich auch Starting Five dabei, wir haben alle Kategorien dabei, also es wird wieder ein sehr, sehr vollgepackter Pot und falls du jetzt nicht noch was hast am Anfang, Max, könnten wir direkt eigentlich in die erste Frage gehen.
Let's go, yes.
Okay. Ich starte sehr provokativ rein und du hast sie gerade schon erwähnt, die Bucks. Und ich habe gestern noch ein Video dazu gemacht, wüsste gerne mal deine Einschätzung, ob du das sehen kannst. Glaubst du, Giannis könnte im Sommer die Bucks verlassen, wenn die Bucks jetzt dieses Jahr wirklich erste oder zweite Runde rausfliegen? Ja, er hat gerade erst die Extension unterschrieben. Ja, er ist eigentlich noch für 3 Jahre dort gesigned. Aber wir haben mitbekommen die letzten Jahre, dass das bei Superstar-Level absolut nichts bedeutet. Also frag mal Kevin Durant, frag mal Kyrie Irving. Wenn solche Jungs einen Trade fordern und sich querstellen, dann werden sie auch irgendwann getradet. Deswegen, wie schätzt du das Ganze ein? Glaubst du, Giannis könnte diesen Sommer schon die Bucks verlassen?
Sag niemals nie. Mein erster Impuls war eigentlich, Giannis ist ein sehr, sehr treuer Mensch. Auch so, wie ich ihn in der Dokumentation wahrgenommen habe. Deswegen denke ich mir, es muss schon sehr viel passieren, dass Giannis sagt, hey, ich verlasse euch jetzt oder ich will hier weg, tradet mich. Mhm. Ich glaube, in der kommenden Offseason würde das noch nicht passieren, aber die Bucks müssten auf jeden Fall reagieren. Also, ja, du stellst die Frage ja natürlich auch, weil wir vielleicht alle irgendwie vom Worst-Case-Szenario ausgehen und sagen, die Bucks fliegen in der ersten oder zweiten Runde raus. Mhm. Und natürlich ist es nicht der Anspruch von einem Giannis Antetokounmpo und da müsstest du das Team halt umstrukturieren. Und du hast Dame geholt, Dame hat einen teuren Vertrag, Giannis hat einen teuren Vertrag. Dann müsstest du quasi versuchen, durch Trades für Middleton oder Brook Lopez dieses Team irgendwie anders aufzustellen. Es ist einfach gerade, ich weiß nicht, wie du es siehst, die Bucks sind halt einfach an so vielen Punkten, ne, einfach durchschnittlich. Es ist auch einfach von der Defense her, die ganze Saison über, man konnte nie überzeugen. Aber ich will jetzt nicht zu weit weggehen von deiner Frage. Ich glaube noch nicht. Ich glaube, okay. Giannis braucht schon noch ein weiteres Schrottjahr, wo er dann echt sagt, 2025, ey Leute, jetzt die letzten 3 Jahre, wir sind rausgeflogen gegen Miami in der ersten Runde, wir sind vielleicht dieses Jahr früh rausgeflogen und dann fliegen wir nochmal früh raus, also 3 Jahre hintereinander, jetzt habe ich auch keinen Bock mehr, jetzt bin ich weg. Aber ich glaube, in der kommenden Offseason noch nicht. Wie siehst es du?
Also, ich sehe es deutlich pessimistischer als du und auch die meisten.
Ja, als Bucks-Fan ist normal, oder? Das ist
ja
so.
Aber auch als die meisten Bucks-Fans tatsächlich, ich habe gestern sogar ein paar DMs bekommen, wo Leute echt fast so ein bisschen sauer waren mit mir und gesagt haben so, wie kannst du sowas sagen, weil er hat doch noch so und so lange Vertrag. Die Vertragssache habe ich ja eh schon erklärt. So, bei einem Superstar von dem Level, wenn er sagt, er will getradet werden, dann wird er getradet. Das hat nichts mehr mit deinem Vertrag dann zu tun. Was aber Entscheidendes ist, und das haben, glaube ich, viele verdrängt, bevor Dame gesigned wurde oder per Trade geholt wurde, hatte Giannis erst ein paar Wochen vorher und über diesen ganzen Sommer hinweg immer wieder Statements gebracht in Interviews, in Podcasts, in Pressekonferenzen, 3 verschiedene Occasions hatte er, wo er darüber geredet hat, ey, ich will gewinnen. Und wenn ich bei den, und solange ich bei den Bucks bleiben kann und wir gewinnen können und ich die Chance sehe zu gewinnen, bleibe ich immer bei den Bucks. Aber wenn ich irgendwann merke, wir können hier nicht mehr gewinnen, dann, und das sind seine Worte, dann glaube ich oder dann weiß ich, die Stadt und der Verein wird mir das verzeihen, weil ich muss einfach gewinnen, dann muss ich quasi weiterschauen. Mhm. Das waren seine Worte. Und ein Monat später oder ein paar Wochen später wurde Dame verpflichtet und dann hat Giannis erst seine Extension unterschrieben bei den Bucks. Also dieses Winning-Thema ist ihm so wichtig, dass er schon den Bucks so ein bisschen die Pistole auf die Brust gesetzt hat. Und dann kommt noch dazu, dass die Bucks keinerlei Picks haben, um irgendwas zu traden. Die haben auch keine, wie du selber weißt, die haben im Team auch keine interessanten Trade-Assets, wo jetzt eine andere Mannschaft sagt, ah cool, dafür geben wir euch einen guten, talentierten Spieler, den wir nicht mehr brauchen. Sondern die haben ja nur alternde Leute oder sehr kleine Roleplayer, die jetzt auch nicht so interessant sind für die meisten Teams. Also wenn dieses Giannis-Dame-Experiment jetzt scheitern sollte in diesem Jahr, Ich halte es echt für wahrscheinlich, dass es schon diesen Sommer zu mir klarkommen könnte. Giannis sich umguckt und sagt, ey, New York sieht richtig geil aus. Ich hätte Bock auf New York mit Brunson zusammen. Oder ey, Miami, ich kann mir vorstellen, da ein neues Team aufzubauen. Heat Culture, Giannis Culture passt eh super zusammen. Ich glaube, es ist viel wahrscheinlicher, als die meisten Leute glauben wollen.
Du kannst die Knicks nicht besiegen, wenn es um Giannis Trade geht. Die Knicks haben alles, was du brauchst. Du hast die ganzen Rollenspieler, das mit Julius Randle, jemanden, den du direkt so positionstechnisch swappen könntest. Mhm. Die haben First-Round-Picks ohne Ende. Du könntest so Spieler wie Josh Hart vielleicht mit integrieren. Vielleicht musst du dann sogar so jemanden wie Dante DiVincenzo mit reinballern und so weiter. Also ich glaube, wenn Giannis mal einen Trade, weil Miami, klar, natürlich könnte man sich das vorstellen vom Mindset her, aber als Bucks-Owner würde ich sagen, was willst du mir denn geben? Dann gib mir Bam und Tyler Hero.
Bam wahrscheinlich, ja.
Ja, und noch Hakes. Gib mir einfach dein ganzes
Gib mir
Team.
Alle, die ihr habt.
Du kannst dann mit Jimmy Butler und Giannis kannst du dann 2-5 spielen. Oh Mann. Ey, ja, ich bin echt gespannt. Es ist ein interessantes Thema, ey.
Ja, nee, und ich mag dein Take mit den Knicks. Stimmt, die haben das viel bessere Paket. Und die könnten Giannis natürlich im Umkehrschluss auch anbieten, trotzdem mit ihm direkt zu competen um den Chip. Solange sie Brunson halten. Ich würde DiVincenzo in den Deal packen und irgendwie Josh Hart versuchen zu behalten. Aber okay, dann haben wir die erste Frage einmal durch. Zweite Frage, ich weiß nicht, wie sehr dir das heute Morgen aufgefallen ist, aber ich war sehr pisst, als ich um 7 Uhr morgens hier im Studio saß, meine Show aufnehmen wollte und gemerkt habe, ah fuck, gestern waren überhaupt keine NBA-Spiele, weil es war March Madness-Finale. Ich habe es echt nicht mitbekommen, dass deswegen keine NBA-Spiele stattfinden würden. Und deswegen jetzt einfach mal die ganz offene Frage, wie viel March Madness hast du dieses Jahr mitbekommen, verfolgt, wenn überhaupt, wenn nicht, warum und so weiter?
Keine Sekunde. Ich bin ehrlich, dieses Jahr, ich habe keine Sekunde March Madness verfolgt. Ich weiß, dass es bei den Frauen abgegangen ist ohne Ende. Da bist du echt fast nicht drum herum gekommen, dass das, es ging einfach nicht. Wir haben plötzlich auch Berichterstatter darüber berichtet, wo du nie was gehört hast. Aber ich habe die March Madness einfach nicht verfolgt. Und das ist, glaube ich, das erste Mal seit 3 oder 4 Jahren, dass ich auch tatsächlich, ich habe kein Spiel gesehen. Ich habe kein einziges Spiel gesehen. Ich habe nicht mal Highlights gesehen. Ich weiß aber auch nicht warum. Keine Ahnung. Ja. Deswegen. Ich habe aber gewusst, dass heute Nacht kein Spiel stattfindet. Da ich habe gestern nämlich noch reingeschaut, weil ich mir gedacht habe, okay, ich wollte gucken, gegen wen spielen die Lakers als nächstes. Und die haben jetzt
Warriors.
Gegen die genau, richtig. Und dann habe ich auch geschaut, okay, gegen wen spielen die Bucks als nächstes. Dann denke ich mir, was ist alle Mittwoch? Und dann bin ich in den Spielplan reingegangen und habe ich gesehen, ah, okay, es ist morgen überhaupt kein Spiel. Mhm. Deswegen, das hatte ich zumindest auf dem Schirm. Hast du March Madness irgendwie verfolgt?
Auch leider so gut wie gar nicht. Also ich habe am Anfang der March Madness habe ich so ein paar Spiele mir immer angeguckt. Das hat irgendwie ganz gut reingepasst, aber dann auch gar nicht mehr. Ich kam auch so ein bisschen irgendwann durcheinander. Ich wusste nicht immer, wann die Spiele sind. Es war am Anfang, glaube ich, blöd für mich, weil ich bin eingestiegen und habe dauernd so Spiele gesehen, die zum einen Blowouts waren und zum anderen immer Teams, die ich nicht kannte. Und dann habe ich, glaube ich, relativ schnell am Anfang schon das Interesse verloren, was halt denkbar schlecht ist, weil es wird natürlich zum Finale hin besser. Der Women's Hype dieses Jahr war enorm. Also letztes Jahr war schon groß. Ich würde sagen, die zwei großen Protagonisten sind da halt auch Caitlin Clark und diese Angel Reese. Wenn ja. du die beiden Namen liest und siehst du ja gerade überall. Und ich glaube, für Caitlin Clark war es das letzte Jahr jetzt am College. Die muss jetzt, glaube ich, in Draft und ja. Wird da wahrscheinlich auch an Nummer 1 gepickt und geht jetzt in die WNBA. Und die ist schon, also die zerreißt gerade ziemlich in den USA. Die hat auch ein Angebot bekommen. Kennst du diese Big Three Liga von
ja,
Ice Cube?
Ja, kenne ich.
Und die haben ihr ein Angebot gemacht. Die Saison ist da irgendwie 8 Spiele oder so. Und die haben ihr ein Angebot gemacht für 3 oder 5 Millionen Dollar. Nur,
ich
dass sie diese.
Gelesen.
Ja. Also das ist schon absurd alles.
Es war, glaube ich, übrigens, kannst du das verifizieren? Das Finale war, glaube ich, das meistgeschaute Spiel, sogar overall über die letzten 10, 20 Jahre. Also auch besser als die Finals, als die NBA Finals.
Ja, ich habe da auch ganz absurde Zahlen gelesen, irgendwas so in die Richtung war's. Ich find's krass, wie College-Sport nach wie vor in den USA einfach diese Begeisterung auslöst, weil selbst College-Football ist ja immer größer als die NBA oder in vielen Spielen größer als die NBA. Ja. Das unterschätzt man total, weil die Leute einfach so eine krasse Zugehörigkeit, glaube ich, zu diesen Colleges fühlen, was sie zu NBA-Teams gar nicht haben. Weil bei den College-Teams ist denen, glaube ich, egal, welche Spieler wann dazukommen und wie lange die bleiben. Und bei einem NBA-Team, wenn deine Lieblingsspieler gehen, denkst du dir irgendwann so, wie ich jetzt dann zum Beispiel so, ja, okay, supporte ich jetzt in 5 Jahren dann noch die Bucks, wenn keiner mehr da ist, den ich da mal ursprünglich gefeiert habe. Aber bei so Colleges, die bleiben da einfach dabei. Das ist so deren DNA, habe ich das Gefühl.
Mhm. Der Lino ist übrigens gerade drüben, liebe Grüße. Und der hat gesagt, ey, da drüben gibt's gerade kein anderes Thema als College Basketball. Mhm. Der war in der Bar beim Essen und alle Monitore waren nur NCAA Basketball. Er hat dann gefragt, ob zumindest auf einem Monitor, ob man vielleicht NBA anmachen könnte und haben sie dann nur wegen ihm angemacht. Er hat gesagt, das ist komplett krank. Da drüben geht's gerade wirklich nur um College Basketball. Ja, also krass. Ja gut, das ist natürlich auch die Phase in der NBA, wobei, jetzt ist vielleicht das Timing perfekt, jetzt ist das alles vorbei, jetzt geht's bei der NBA in die heiße Phase, aber ja, nächstes Jahr versuche ich es wieder mehr zu verfolgen.
Ja, mal gucken. Ich bin auch gespannt, wie jetzt dieser Hype weitergeht, weil jetzt hörst du diese ganzen Stimmen aus der WNBA und ehemalige weibliche Basketballlegenden aus den USA, die jetzt alle sagen so, ja, wird endlich Zeit, dass quasi mehr Frauenbasketball geguckt wird und so weiter. Und dann hast du aber die Gegenstimmen, die sagen, ey, wir haben uns nicht für Frauenbasketball jetzt interessiert die letzten Wochen. Wir haben Caitlin Clark einfach verfolgt, weil die uns so begeistert. Also das wird ganz spannend sein zu sehen, wie weit sich das jetzt übersetzt und auch, ob die Einschaltquoten bei der WNBA jetzt besser werden durch Caitlin Clark oder ob das einfach wirklich nur ein College-Phänomen ist. Weil die verdienen am College mehr als in der WNBA. Die sind beliebter und bekannter, während sie am College sind, weil sie da auch diese ganzen Marken, die jetzt unterschreiben, wenn die danach bei einem WNBA-Team spielen, das interessiert viel weniger Leute. Das ist echt krass. Mal gucken, ob da jetzt so langsam eine Wende kommt, auch mit Sabrina, die ja gut abreißt und so. Okay, nächste Frage. Du weißt, ich liebe Startbench Cut und du weißt, ich liebe Startbench Cut, wenn ich dir Ideen gebe oder Statements, okay? Und wir machen jetzt Startbench Cut. 3 Teams, alle 3 brauchen etwas. Also, die Magic brauchen Shooting, OKC braucht einen Stretch Big, die Spurs brauchen einen Point Guard. Start Bench Cut.
Wer was dringender braucht?
Genau.
Okay. Was war's? OKC braucht einen Stretch Big, die Spurs brauchen einen Point Guard und die
Magic
brauchen
Shooting. Mehr Shooting, genau.
Okay. Also die Spurs brauchen unbedingt einen Point Guard, würde ich behaupten. Das ist wahrscheinlich als mit der größte Need, weil wenn man darüber nachdenkt, Oklahoma City Thunder sind ja jetzt schon in der Saison ganz vorne mit dabei. Das würde sie sicherlich komplementieren, so ein Stretch Big wie zum Beispiel Lauri Markkanen. Aber da würde ich jetzt wahrscheinlich sagen, ich gehe mit den Spurs, starte die, ich benche die Magic, weil die wirklich Shooting brauchen und ich cutte OKC, weil der Need, klar, der Need ist natürlich schon da, wenn man um die Championship spielen möchte, aber für die Spurs ist der Need halt viel, viel größer. Du brauchst echt einen Floor General, deswegen wäre das meine Reihenfolge Spurs, Magic und OKC, genau.
Hey, sehr stark, top begründet und das war auch genau meine Reihenfolge. Ich dachte, du gehst vielleicht eher mit OKC, als also Wemby oder Spurs brauchen einen Point Guard, ist klar der Starter, aber ich dachte, beim Benchspot gehst du vielleicht mit OKC. Ich habe mir dann aber auch gedacht, nee, OKC ist ja jetzt schon so gut und wir reden hier wirklich über die letzten Nuancen, die dir dann zum Titel fehlen. Die Magic brauchen aber einfach irgendwas, um ihre Offense zu verbessern und die brauchen einfach Dreier-Shooting. Habe ich übrigens gestern, du hast vielleicht auch gelesen,
auch
dass Clay... Clay ist so ein bisschen im Gespräch oder wurde jetzt von The Athletic ins Gespräch gebracht. Mal gucken, wir sind gespannt, aber okay, dann haben wir das gleiche Start-Bench-Cut. Nächste Frage, bisschen off-topic. Was war deine letzte Verletzung?
Meine letzte Verletzung war eine Handgelenksverletzung. Ich hatte die ganze Zeit Schmerzen im Handgelenk, egal bei jeder Bewegung, die ich gemacht habe. Und das hat sich tatsächlich 3 Monate gezogen. Ich war dann auch beim Arzt und der Arzt hat dann auch gesagt, sie können eigentlich nichts weiter machen, als das Ganze ausheilen lassen, stillhalten und ja, halt super nervig, weil egal ob im Gym oder dann auch vor allen Dingen, in der Zeit habe ich dann auch versucht, eigentlich öfters mal rauszugehen und Basketball zu spielen, aber wenn du bei jedem Wurf einfach immer denkst, es tut weh, dann, wenn du dann auch noch so ein schlechter Spieler bist wie ich, dann fälschst du auch noch ab, weil einfach dein Handgelenk weh tut. Und das war so die letzte Verletzung, die ich hatte und ich konnte dagegen nichts tun. Es hat sogar manchmal in der Nacht bin ich einfach aufgewacht, wenn ich komisch lag und es hat einfach mich aufgeweckt, weil ich so einen komischen Schmerz hatte. Ich bin so froh, dass es wieder vorbei ist, weil gibt nichts Schlimmeres als Schmerzen und dann sagte der Arzt, ja, kannst du nichts machen, musst einfach warten. Danke.
Ja. Okay, nee, perfektes Beispiel, weil ich habe gerade das Gleiche am Fuß, also am Handgelenk des Fußes, nämlich an meinem Knöchel. Ich habe mir den Knöchel so ein bisschen verstaucht beim Joggen gehen. Ich habe es übertrieben, ich bin joggen gegangen und habe es richtig gefühlt und dachte, heute pushe ich mich mal und dann irgendwann hat der Fuß angefangen weh zu tun und ich wollte aber nicht aufhören, ich wollte unbedingt, kennst du das, wenn du laufen gehst und du sagst, ich will unbedingt ohne Pause bis da und dahin kommen.
Ja, okay, natürlich, ich glaube, kennt jeder.
Genau, und ich habe das gespürt und ich wusste, ich trainiere gerade oder ich trainiere gerade in den Schmerz rein, dachte mir aber, nee, komm, du ziehst es jetzt einfach durch, das härtet sich schon ab. Und dann bin ich am nächsten Morgen aufgewacht, das war jetzt gestern, genau, und habe dann einfach gemerkt, so fuck, ich habe mir den Knöchel ein bisschen gestaucht oder verstaucht. Und jetzt muss ich das auch einfach so blöd aussitzen. So, du kannst halt nichts machen, du kühlst es, du tust ein bisschen diese schmerzlindernden Salben drauf, du wartest einfach. Und du kannst halt nichts machen. Das ist super nervig. Du kannst nichts machen, außer abwarten. Bisschen Bewegung hier und da. Aber ja, du sitzt dann da einfach. Und ich kann mir jetzt schon denken, also bis ich jetzt wirklich wieder in der Halle kann oder wirklich mal wieder Sprungkrafttraining oder so mache, ist bestimmt eine Woche jetzt, wo ich einfach da sitzen muss.
Das ist mega nervig. Wie oft gehst du aktuell laufen?
Ich würde sagen,
laufen. Hast du da irgendwie so einen Rhythmus?
Ja, also nicht super regelmäßig, aber ich würde sagen, ich krieg's schon 3-mal die Woche wahrscheinlich hin.
Ja, das ist schon gut.
Ja, war auch ganz zufrieden eigentlich. Und ins Gym bin ich auch immer so meine 3-4-mal gegangen. Und habe, wie gesagt, zuletzt eben auch sehr, sehr viel Beine und Sprungkraft gemacht. Und gerade deswegen ist es jetzt ärgerlich, dass ich jetzt Pause machen muss.
Ja, Bobby Kjörn macht sich ready für das One-on-One. Was war die Frage nochmal, wenn es um welchen NBA-Vertrag... Das war die Frage, oder? Gegen welchen Spieler würde man zocken, wenn es darum geht, seinen NBA-Vertrag zu bekommen, oder? War das
genau, und ich habe Dennis gepickt, weil die 13 Millionen, die hole ich mir im Jahr. Easy.
Das ist wieder auskuriert ist.
Okay, nächste Frage. Dein Nummer 1 Upset-Team für die erste Runde dieses Jahr? Eine Mannschaft, die keiner so wirklich auf dem Schirm hat oder wo jetzt gerade keiner denkt, so ja, okay, die gehen dann safe in die zweite Runde. Wo du aber jetzt sehen kannst, so nee, ich glaube, die haben was. Ich glaube, die könnten jeden überraschen.
Pelicans. Es ist einfach so direkt mein erster... Ich tatsächlich, ich kann es wahrscheinlich jetzt gar nicht begründen, aber ich schaue gerade auch drauf, die Pelicans würden gegen die Nuggets spielen und wenn die Pelicans das irgendwie schaffen würden, ich wäre irgendwie nicht überrascht. Ich stelle mir zwar selber die Frage, warum, aber ja, es wären die Pelicans. Deine Reaktion lässt vermuten, dass du genau das gleiche Team hattest, aber ja. Die Pelicans sind einfach so stark, die haben einfach eine saustarke Perimeter-Defense mit Herb Jones, Trey Murphy, Zion spielt echt eine starke Saison, du bist im Frontcourt flexibel mit Valanciunas und mit Larry Nance Jr., du hast eine einigermaßen stabile Bank. Gut, Brandon Ingram ist leider gerade aktuell verletzt raus. CJ McCollum ist auch gut drauf. Also, besiegt die erstmal. Wenn die reinkommen, das ist jetzt gerade noch die Frage, ob sie überhaupt reinkommen, aber wenn sie dann drin sind in der ersten Runde, ich hätte keinen Bock auf die Pelicans.
Ja, du hast es an meiner Reaktion abgelesen. Genau, ich dachte eigentlich, ich habe da so einen Geheimtipp, aber es sind die Pelicans. Also seit dem All-Star-Break haben die das wie viel beste Net-Rating? Das fünftbeste Net-Rating in der NBA, spielen die fünftbeste Defense der NBA und haben irgendwie die elftbeste Offensive. Also damit kannst du eine Menge Schaden anrichten in der Liga. Vor allem in den Playoffs, wo alles noch ein bisschen mehr auf Defense vielleicht ausgelegt ist als im Vergleich zur Regular Season. Zion hast du angesprochen, ist seit dem All-Star-Break eine Maschine. Also macht 24 Punkte im Schnitt, trifft wie immer extrem aus dem Feld, 57%, holt über 6 Rebounds, verteilt 5 Assists, 1 Steal, 1 Block. Also der Junge ist richtig da. Und ich bin ja Riesenfan von den ganzen Herb Joneses und Trey Murphys, Dyson Daniels, so diese Typen von Verteidigern. Und davon haben die Pelicans halt einfach direkt 3. Also die können es wirklich den Spielern schwer machen. Ich weiß nicht, ob ich gegen Denver sie picken würde im Upset, aber ich würde sie gegen viele Teams picken im Upset im Westen. Und deswegen ja, sind die Pelicans auch mein Number One Pick. Alle anderen kannst du eigentlich kaum nehmen. Also wir hatten, glaube ich, sehr, sehr lange über Dallas und die Knicks geredet. Die sind mittlerweile gar kein Geheimtipp oder Upset-Team mehr. Also jeder erwartet mittlerweile, die Mavs-Fans denken eh schon, sie sind im Finale. Und die Knicks-Fans, ganz ehrlich, rechnen sich auch wirklich gute Chancen aus und zu Recht auch. Ich wüsste sonst gar kein Team, was du sonst picken könntest, was Leute gerade unterschätzen. Weil wenn du jetzt Lakers oder Warriors pickst, glaube ich, sagen die Leute auch nicht, ist ein Upset.
Ja, nee, würden sie nicht sagen. Ich schaue auch gerade nochmal auf die Knicks und stelle mir gerade eben vor, die wären jetzt Stand jetzt an der 4 und hätten noch Giannis in ihrem Team.
Ey, die wären, Alter, wenn die Giannis kriegen. Und Brunson ist auch so, da habe ich auch drüber nachgedacht, Brunson ist so stark, ne? Aber ich glaube nicht daran, und jeder kann gerne mal die History checken, wann hat denn jemals ein Spieler unter 1,90 Meter als bester Spieler in seiner Mannschaft einen Titel gewonnen? Wann hat der jemals seine Mannschaft zum Titel geführt? Es fällt mir nur Isaiah Thomas ein, ja. Ende 80er. Und das ist wirklich der Einzige, der uns da einfällt. Es hat einen Grund, warum diese Jungs das nicht hinbekommen, weil du einfach irgendwann limitiert bist mit deiner Größe. Aber jetzt stelle ich mir vor, Giannis wäre die 1 und Brunson wäre die komplementäre Nummer 2. Oh mein Gott, wäre das ein unaufhaltsames Duo.
Ja, also Brunson spielt so eine Wahnsinnssaison. Er hat es leider auch nochmal, leider für die Bucks-Fans, genau im direkten Duell gezeigt. Brunson hat halt die Perimeter-Defense der Bucks. Man muss auch sagen, also die Bucks verteidigen ja manchmal wirklich.
Ich wollte gerade sagen, also nennst du das eine Perimeter-Defense? Weil ich nenne das immer nur eine Drehtür.
Das ist teilweise durchlassen. Einfach nur, egal ob Middleton, Pat Connaughton, Jay Crowder, so, was ist denn mit denen allen los? Brunson hat sogar einmal Giannis im One-on-One geguckt, wo ich mir dachte, okay, Giannis hat anscheinend auch keinen Bock mehr. Brook Lopez muss dann immer andauernd raus und die Freiwurflinie wird andauernd überworfen. Sieht dann auch aus wie mittlerweile 45. Also, ja, Brunson und Giannis, das wäre eine Kombo. Puh, das wäre schon echt geil. Ja. Freunde, wir sind bereit für den Trade.
Ihr habt es hier zuerst gehört. Okay, dann kommen wir zur Community-Frage. Die wird diese Woche gestellt von Max_Belt. Und er sagt, ich war gestern beim Knicks-Kings-Spiel und die Knicks mit einem sehr starken Comeback. Und die Knicks haben mit einem sehr starken Comeback gewonnen. Jetzt, wo Randall raus ist, haben die Knicks eine Chance, in die nächsten Runden zu kommen oder fehlt Brunson ein weiterer Leader? By the way, bester Podcast. Danke dafür. Das war jetzt gar nicht quasi geplant von mir, aber ist auch nochmal eine Knicks-Frage. Wie schwer gewichten wir am Ende diesen Randall-Ausfall? Ich denke, im Moment lässt es sich ganz gut verkraften. Ne? Also ich glaube, Knicks-Fans und die Knicks selber sind, glaube ich, immer noch ganz optimistisch.
Ja, ich glaube, dass es Also so defensiv kann man es auf jeden Fall auffangen. Und wenn man dann auch sieht, dass es halt einen OG Anunoby gibt, den du dann teilweise sogar auf die 4 stellen kannst, der dann Giannis verteidigt. Das ist auch Wahnsinn, was er da gemacht hat. Aber ich glaube tatsächlich, dass es schon fehlt. 25-plus-Punkte-Scorer im Frontcourt, der da vor allen Dingen dann auch nochmal die Frontcourt-Defense des Gegners halt einfach ein bisschen rauszieht und dann auch nochmal neue Räume schafft. Also ich glaube, man wird, weil Julius Randle natürlich in den letzten Jahren eher ein Playoff-Joker war als ein Playoff-Performer. Mhm. Ich glaube trotz allem auch noch an die Knicks. Ich glaube, die Knicks können in die Conference-Finals kommen, wenn alles für sie optimal läuft. Trotz allem denke ich, mit einem Julius Randle, man würde ihm auch irgendwie Unrecht tun nach so einer Saison, bist du dann wahrscheinlich schon noch mal einen Ticken besser. Weil wenn Jalen Brunson mal einen schlechten Abend erwischt, da musst du schon fast hoffen, dass Dante DiVincenzo neben dir abreißt mit 25 plus Punkten. Und wenn der das nicht tut, dann fragst du dich halt schon, OG Anunoby ist halt der perfekte Sidekick, aber jetzt niemand, der irgendwie in der On-Ball-Shot-Creation dir 25 plus Punkte gibt. Hartenstein sowieso nicht, Mitchell Robinson ist wieder da. Das sind aber alles so Spieler, die geben dir jetzt nicht offensiv diese Produktion wie in Julius Randle. Deswegen, ja, so ein bisschen im Zwiespalt bin ich da. Aber ich glaube, trotz allem, die Knicks können auch ohne ihn. Für übrigens die, die es nicht mitbekommen haben, Julius Randle musste jetzt doch operiert werden an der Schulter. Genau. Deswegen ist die Saison für ihn. Wobei es auch witzig, dass wir genau das Spiel kommentiert haben, wo er sich leider diese Verletzung zugezogen hat.
Ja, leider.
Ja, genau. Vielleicht hätten sie ihn auch gleich operieren sollen. Ich weiß nicht, ob das eine Möglichkeit gewesen wäre. Aber jetzt, um deine Frage zu beantworten. Ich bin trotz allem optimistisch. Ich glaube, die Knicks können in die Conference Finals kommen.
Okay, optimistisch bin ich auch. Was die Defense angeht und was die ein oder andere Brunson, ich gewinne es im Alleingang-Performance angeht, aber ich bleibe auch dabei, dass es offensiv sie wahrscheinlich mehr limitiert, als man im Moment denkt. Vor allem, ich bin sehr, sehr gespannt, du hast ihn gerade schon angesprochen, also DiVincenzo, der ist ja von einem anderen Planeten seit dem All-Star-Break. Also seit dem All-Star-Break nimmt der 12 Dreier pro Spiel und trifft 39%. Das sind wirklich Steph Curry und Prime Klay Thompson-Zahlen. Niemand anderes schießt so ein Volumen oder Prime Dame Lillard-Zahlen. Das ist ja so absurd. Und darauf verlässt du dich halt so ein bisschen in der Offensive gerade. Ich glaube, er war auch, ich kriege nicht mal ganz die Zahl zusammen, aber er war in den letzten 10 Spielen irgendwie so und so oft überhaupt auch der Topscorer bei den Knicks. Ich weiß nicht, ob du dich darauf verlassen kannst, dass das auch in den Playoffs passiert. Vor allem, weil er sich dann wahrscheinlich noch ein bisschen mehr auf die Defense konzentriert. So ein Randle würde dir schon gut tun. Einfach auch als Creator, den du respektieren musst. Weißt du, wenn Brunson mal nicht im Play ist, dann hast du als Defense keine Pause, sondern du musst dich auf Randle konzentrieren. Und ich glaube, dass das so ein bisschen fehlen wird. Und aber ja, warten wir es mal ab. Also im Moment, die Teamzusammenstellung in New York funktioniert super. Diese ganze Herangehensweise da mit Brunson und mit Hart, übrigens auch sehr spannender Kandidat, wird vielleicht Mikal Bridges irgendwie per Trade verpflichtet in den nächsten 1-2 Jahren, weil der sitzt da in Brooklyn und der schielt auch die ganze Zeit darüber. Die hatten den jetzt neulich im Podcast bei sich und das klang quasi schon die ganze Zeit so, dass er sagt, ey, ich will eigentlich nur zu euch, ich würde am liebsten mit euch jetzt zum Training und nicht in mein Gammelteam.
Kann ich verstehen.
Kann ich auch verstehen, auf jeden Fall.
Muss ja bloß über die Brücke rüberfahren und dann ist er ja schon im Madison Square Garden.
Wenn er denn überhaupt in Brooklyn wohnt, vielleicht wohnt er auch schon in Manhattan oder so, weißt du ja nicht. Und dann wäre es wahrscheinlich noch easier. Ja, nee, aber das ist ein interessantes Thema mit den Knicks und ich glaube, wir sind mittlerweile alle ziemlich gehypt auf sie. Aber ob sie es jetzt wirklich im ersten Jahr in dieser Zusammenstellung direkt schaffen, obwohl sie auch noch Verletzungen haben. OG ist ja auch nicht 100% fit. Du weißt nie, was mit dem Ellenbogen passieren wird. Warten wir es mal ab. Aber ja, wir haben die Knicks auf jeden Fall auch ganz vorne. Genau, das hoffe ich, hat deine Frage beantwortet, Max.
Ganz kurz ergänzen. Seit dem All-Star-Break ist Miles McBride der drittbeste Scorer bei den Knicks. Ja, also mit 13 Punkten im Schnitt. Also ein Julius Randle wäre vielleicht schon nicht schlecht. Da muss man echt ehrlich sein, um das nochmal abzurunden. Der wird offensiv fehlen, auf jeden Fall.
Okay, dann habe ich auch noch was dazu. Da ist Stephen A. Smith, ist ein sehr witziger Fauxpas passiert. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Der hat über die Knicks geredet und hat sie so abgefeiert. Und dann meinte er so, ja, und also ganz ehrlich, Quentin Grimes sieht auch super aus, gerade bei den Knicks. Und der ist halt einfach gar nicht mehr da. Der wurde getradet.
Scheiße, oh mein Gott.
Ja, und da, ist natürlich bitter. Die Leute haben ihn zerrissen in den Kommentaren. So, ja,
der vor allen Dingen ist noch voll der fette Knicks-Fan, oder?
Ja, genau. Ja. Ja, aber Das kam nicht so gut an. Und Hartenstein hat er irgendwie gesagt, so, ja, Hartenstein ist ein super Reservist. Dabei hat Hartenstein enorm viel gestartet für die Knicks.
Er startet seit 40 Spielen oder sowas.
Genau.
Das ist wie wenn ich sagen würde, James Harden bei Philly sieht gerade echt gut aus.
Ja, genau. Oh mein James Gott, Harden ey. Bei Philly im Moment super. das war die Starting Five. Und an der Stelle, wie immer, vielen Dank auch an alle Patronen, sowie der Max, von dem ich gerade die Frage vorgelesen habe. Ihr wisst Bescheid. Gerade zu den Playoffs wird sich das jetzt sehr lohnen für euch, Leute, denn wir machen da immer eine zweite Folge. Immer am Samstag kommt die. Und dann haben wir da natürlich auch einfach Playoff-Entwicklungen, die wir dann zwischen Mittwoch und Mittwoch, wo der Pod normalerweise rauskommt, werden wir da natürlich auch über weitere Playoff-Entwicklungen sprechen. Deswegen, wenn ihr die zweite Folge hören wollt und ein bisschen supporten wollt, dann tut es gerne bei patreon.com/das5.Viertel. Findet ihr auch immer unten in den Shownotes. Wir haben auch ein paar neue Member wieder dazu bekommen. Ich lese sie einfach mal schnell vor. Das sind Matthias, Scheich, Nikola Gotic, sehr geiler Name, Kobe, Dominic, You Are My Sunshine, LBJ, Richard F., Sam Woringa, Aachener Timberwolves und Mars Barker, genau.
Willkommen an alle, die neu am Start sind. Und ich möchte ganz kurz ergänzen, dass wir diese Woche den Pod am Sonntag aufnehmen werden für euch. Weil, ich bin das erste Mal dieses Jahr auf der FIBO von Donnerstag auf Samstag. Und da hätten wir schon am Mittwoch aufnehmen sollen. Und dann Björn und ich uns jetzt einfach besprochen haben, gesagt, ey, am Mittwoch, vor allen Dingen bis Sonntag passiert so mega viel. Deswegen Sonntag in der Früh treffen Björn und ich uns hier und machen dann quasi um 10 Uhr, 10.30 Uhr die Aufnahme. Und dann kommt er quasi ganz frisch zum Saisonfinale. Das noch als Ergänzung. Also kommt rein, Mann. Dann reden wir wirklich über den letzten Spieltag. Passiert noch irgendwas? Direkt Duelle und so weiter. Wir haben immer geile Fragen dabei von der Community. Genau, findet ihr alles unten in den Shownotes. Und noch eine letzte Ergänzung, bevor wir reingehen in die Kategorien. Danke für eure ganzen Bewertungen. Wir haben das im vorletzten Pod erwähnt und seitdem haben 300, 400 Leute neu bewertet. Und ja, muss ich auf jeden Fall schmunzeln. Vielen, vielen Dank an alle, die 5 Sterne vergeben haben. Das freut uns auf jeden Fall sehr. Auch immer, wenn bei Patreon so oft, es kommt eine Frage und dann kommt als letzter Satz immer bester Pod der Welt oder irgendwie sowas. Und das ist immer irgendwie so lieb. Deswegen vielen, vielen Dank dafür. Und jetzt gehen wir rein in die Kategorien. Spieler der Woche, bester Moment der Woche, nervigster Moment der Woche. Ich habe heute irgendwie Bock, mit dem besten Moment reinzustarten. Was war dein bester Moment?
Ich habe 2. Ich fange mal damit an. Ich fand's einfach geil, dass die Warriors sich so ein bisschen auf ihre Hinterbeine gestellt haben und diesen Angriff der Rockets abgewehrt haben in der letzten Woche. Ja, das war ein Riesenthema, die Rockets mit ihrer Winning Streak und die Warriors verlieren immer mehr und plötzlich wird sehr, sehr knapp, ob die Warriors überhaupt ins Play-In gehen. Und dann haben die Warriors aber angezogen, haben aus den letzten 8 Spielen 7 gewonnen und haben dann vor allem im direkten Duell mit den Rockets wirklich die Rockets halt besiegt. Und da wurde dann auch dieses Statement von Draymond eben wahr, wo er meinte so, ey, uns jucken die Rockets nicht, so, wir sind auf uns konzentriert. Und es war dann eben cool zu sehen, dass das Ganze funktioniert hat. Deswegen für mich die Warriors und die Rockets oder die Warriors, die den Rockets-Angriff abgewehrt haben, fand ich sehr, sehr cool. Und das Zweite, das nehme ich jetzt einfach auch noch vorweg, das war auch gegen die Rockets. Kein Shade gegen die Rockets übrigens. Mir macht das Team auf jeden Fall Spaß. Aber was wirklich geil war, war Mavs gegen Rockets vor ein paar Tagen.
Oh ja.
Vor allem Luca und Kyrie, 85 Punkte zusammen gemacht. Absolut insane. Und nach dem Spiel sind die beiden sich so wie Pippen und Jordan beim Flu-Game so in die Arme gefallen und sind so Arm in Arm einfach vom Court gelaufen, haben sich umarmt, embraced. Es gab auch ein paar schöne Pressekonferenz-Bits von den beiden die letzten paar Tage, wo sie den anderen erwähnt haben oder irgendwie einen kleinen Joke zum anderen gemacht haben. Und es ist irgendwie schön zu sehen, wie die Kyrie-Experience sein kann, wenn es mal funktioniert und wenn es nicht diese ganzen Ablenkungen off-court gibt. Er spielt wirklich wie von einem anderen Stern, genauso wie Luca. Das ganze Mavs-Team macht im Moment Bock und diese Umarmung, finde ich, hat diesen ganzen Mavs-Hype gerade die letzten Wochen so ein bisschen personifiziert und deswegen gehe ich damit.
Ja, also das ist auf jeden Fall auch einer meiner Picks. 22 Punkte Rückstand, da wieder zurückzukommen. Ich finde, das zeigt auch so ein bisschen die Mentalität der Mavs in dieser Saison, wenn man das vergleicht mit letzten Jahr. Letzten Jahr hat man einfach aufgegeben. Man hat gesagt, scheiß auf die Playoffs, wir wollen irgendwie unseren Pick saven. Und dann hat man wirklich am Ende ja noch den ein oder anderen Spieler geschont und ja, ziemlich offensichtlich Tanking betrieben. Und jetzt in der Saison zu sagen, hey, 22 Punkte Rückstand, komm, wir hauen uns nochmal rein. Und was Doncic und Kyrie da gerade eben spielen, also wie die beiden nebeneinander funktionieren, hätte ich nicht gedacht. Und jeder, der nach der letzten Saison Kritik geäußert hat, das war vollkommen zu Recht, also sich jetzt hinzustellen und zu sagen, ja, wo sind nochmal die ganzen Experten? Digga, nach der letzten Saison, die Mavs haben nicht mal die Playoffs erreicht. Kyrie und Luca haben nebeneinander ausgesehen wie Falschgeld. So der eine weiß nicht, was der andere macht. Da muss man auch echt mal sagen, Kyrie mit seinen ganzen Guard-Screens, das ist einfach gerade eben so gut von der Bewegung her, wie der sich offensiv bewegt. Und dann natürlich, Luca blutet am Knie, blockt den letzten Wurf, fallen sich in die Arme. Du hast das Gefühl, Championship Game 7 gewonnen. Dabei war es einfach ein Overtime-Game gegen die Rockets. Also ja, das ist auf jeden Fall auch einer meiner besten Momente. Und bei mir der andere beste Moment ist, Philly hat 5 Spiele in Folge gewonnen, Embiid ist wieder zurück. Maxi hat gegen die Spurs im Overtime-Game 52 Punkte aufgelegt. Ja, das war so ein bisschen ein kleines Highlight für mich, weil ich habe eigentlich die Philly-Saison schon abgeschrieben. Und jetzt denke ich mir gerade eben doch so, komm, scheiß drauf, lass einfach mal schauen, was geht. Wie weit können wir kommen in den Playoffs? Wenn du in der ersten Runde rausfliegst, sagst du, okay, war eine Übergangssaison, die hatten gar nicht so viel Zeit miteinander, sich einzuspielen, einzugrooven. Wie fit ist auch letztendlich dann Joel Embiid für die Playoffs? Und deswegen bin ich jetzt gerade als Philly-Fan mal wieder etwas euphorischer und freue mich einfach, 5 Spiele in Folge gewonnen. Vielleicht schafft man sogar noch, dass man das Play-In vermeidet, was sicherlich auch geil wäre, wenn du in der ersten Runde dann ran musst oder ran müsstest gegen die Bucks. Das wäre natürlich Wahnsinn. Also die erste Runde Celtics gegen Heat und Bucks gegen Sixers. Also da kann man dann echt sagen, okay, da ist die Eastern Conference, aber dann auch mit der Western Conference auf jeden Fall gleich auf. Deswegen als Philly-Fan bin ich gerade eben auf jeden Fall mal wieder besser gelaunt als die letzten Monate.
Nice, okay, das ist doch die perfekte Überleitung für meinen nervigsten Moment, was nämlich das genaue Gegenteil ist, und das ist die Bucks Losing Streak. Ich krieg's gar nicht mehr alles zusammen. Gegen wen haben wir alles verloren? Gegen die Wizards haben wir verloren, gegen die Grizzlies haben wir verloren, dann haben wir die 15 Niederlagenserie von den Raptors eingestellt bzw. beendet, weil wir haben uns gedacht, naja, ein Tanking-Team aus Toronto, warte mal, da können wir Abhilfe schaffen, wir verlieren hier mal. Und dann haben wir auch noch jetzt gegen New York zu Hause verloren. Du hast es vorhin schon angesprochen, also die Defense sieht mal wieder katastrophal aus. Mich nervt auch, es geht ja wirklich um nervigster Moment, mich nervt auch wahnsinnig diese ganzen Doc Rivers Pressekonferenz-Zitate. Auf der einen Seite kann ich nicht einschätzen, ob sich jetzt Social Media einfach zu sehr drauf eingeschossen hat und jetzt auch wirklich so alles auf die Goldwaage legt, was Doc Rivers von sich gibt. Auf der anderen Seite sehe ich manche Zitate und denke mir echt so, ey, Junge, was machst du denn da? Also du weißt doch selber, wie es in den Medien zugeht. Sag einfach, ey, es läuft gerade schlecht, that's on me, that's on the coaching staff, was auch immer. Aber solche Sachen zu sagen wie, ja, das, also so sinngemäß, so ja, es liegt dann schon an den Spielern, oder naja, ich gucke mir das Ganze so ein bisschen von außen an und also ich wüsste ja, wo man vielleicht die ein oder andere Stellschraube dreht, aber ich gucke im Moment noch so ein bisschen von außen. Du bist der Coach, du bist doch nicht mehr der Berater. Das ist nicht mehr die Zeit, als Adrian Griffin Coach war und du als Berater dazugeholt wurdest. Du bist jetzt der Coach, du bist in diesem Szenario, dass du die Entscheidungen triffst, um die Mannschaft zu verbessern. Und stattdessen höre ich solche Zitate und das ist alles so ein bisschen nervig. Körpersprache ist absolut null gerade bei dem Team. Du hast nicht das Gefühl, dass da irgendwas vibet. Und hey, jetzt gegen die Celtics auch. Also die Leute, die jetzt den Podcast am Mittwoch hören, ihr wisst schon, wie Bucks Celtics ausgegangen ist, oder könnt ihr jetzt mal nachgucken. Ich mache mir richtig Sorgen und ich habe echt keinen Bock, jetzt irgendwie mit einer 7-8-9 Niederlagenserie in die Playoffs zu starten. Das würde mich auch mega nerven. Und vor allem, wir können noch richtig runterrutschen. Also wir können noch bis an die 6 rutschen.
Ja, ich kann es absolut nachvollziehen und es gab diese Woche wenige nervige Momente, aber ich habe mir eben auch das Spiel gegen die Knicks angesehen. Und obwohl ich kein Bucks-Fan bin, hat mich diese Defense genervt. Also es ich habe wirklich mir gedacht, das ist halt nur noch Geleitschutz. Es reicht der simpelste Screen und Pin-Down, damit die Bucks-Defense komplett kollabiert. Mich nervt auch total, wie lange die Bucks brauchen, um sich defensiv mal zu stellen. Also wenn ein Spiel in der Transition schnell den Ball nach vorne pusht. Giannis wurde dann von OG Anunoby rausgenommen. Der hat die ersten 3-4 Mal versucht, über den Drive zu kommen. Dann ist Giannis in seine Pull-Up-Jumper und Fadeaway-Jumper reingegangen. Und dann hast du dir schon so die Frage gestellt, was ist los bei den Bucks? Und auch Es tut mir leid, ey. Dame braucht 1000 Würfe, um auf seine 30 Punkte zu kommen. Der ballert durch die Gegend. Das ist, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber der Dame bei den Bucks, der ist mindestens ein Level von dem Dame bei den Blazers entfernt, wenn nicht sogar zwei Level. Die Zahlen mögen vielleicht in der Gesamtheit gar nicht so schlecht aussehen, aber das ist nicht der Deadly Dame, wo ich sage, Mann, ey, der braucht nur diese kleine Mini-Lücke nach einem Screen, um dir den Dreier reinzuballern, so offensiv, wenn er zum Korb geht. Das ist einfach, ich weiß nicht, was bei Dame los ist. Ich habe das Gefühl, der ist immer noch nicht zu 100% happy. Und das gefährdet natürlich irgendwie das ganze Projekt. Und dann sind wir wieder bei diesem Thema mit Giannis und Trade. Ja, echt spannend. Keine Ahnung, wie es weitergeht.
Also 8 Punkte weniger als letztes Jahr in Portland. Field Goal Quote ist um 4% gedroppt auf 42%. Dreierquote ist gedroppt. Dreierversuche sind gedroppt. Assists sind minimal gedroppt. Rebounds sind minimal gedroppt. Also es war ja zu erwarten, dass er weniger scored. Aber es war halt nicht zu erwarten, dass die Effizienz droppen würde. Und es macht einfach einen riesen Unterschied, ob du ein 37-38%iger Dreier-Shooter bist oder bei 35%. Ja. Das ist einfach ein Unterschied. Auch wenn da, ne, jeder, der hier zuhört, ist so im Basketball-Thema drin, dass er weiß, was ich hier meine. Das gleiche 46% aus dem Feld ist ein guter Shooter oder ein guter Player und 42% aus dem Feld ist so, naja, ich will nicht, dass er den Ball so oft in der Hand hat. Das ist einfach so. Mhm. Es geht halt um Nuancen. Gerade wenn du um die kompetitive Liga redest, in der wir gerade sind. Ja, ich will jetzt nicht unnötig noch länger auf Dame rumreiten. Ich glaube, wir wissen auch alle, dass das hart ist. Ich habe ihn ja auch schon in Schutz genommen, nach so vielen Jahren das Team zu wechseln. Er macht eine Scheidung durch Offcourt. Er wird sicherlich auch viel kritisiert. Er muss mit Giannis irgendwie klarkommen. Das ist sicherlich auch nicht so einfach alles. Aber ja, im Moment die Bucks letztendlich einfach nur nervig. Dafür haben wir ja die Kategorie, weil es einfach nervt. Es nervt, dass sie nicht besser sind.
Weißt du, was mich noch genervt hat? Ich weiß nicht, ob du das vielleicht auch so, man ist ja als YouTuber auch manchmal so ein bisschen im gleichen Gedankengang. Ich dachte mir, okay, wenn die Lakers jetzt gegen die Timberwolves auch noch gewinnen, dann mache ich ein Video. Das ist gerade der perfekte Moment.
Yeah.
Und dann spielt LeBron James nicht, AD spielt bloß 12 Minuten und die verlieren gegen die Timberwolves. Ich wache am Montag auf, guck rein, hab mir gedacht, gucke ich mir die Highlights an, denk mir, Mann, Alter, jetzt habt ihr meine Video-Ding versaut. So kannst du dich ja nicht hinstellen und sagen, weil die Lakers rasieren gerade den Westen, haben dann gegen die Timberwolves verloren. Aber ich dachte, hattest du auch den gleichen Gedanken eventuell?
Nee, nicht mit diesen Lakers, aber ich sagte, das ist so witzig, dass du das ansprichst, weil ich das immer mal wieder habe, auch in meinem Zweitkanal. Weil der Zweitkanal ist so für so ein Thema wie das Giannis-Thema vorhin zum Beispiel. Aber da muss dann halt auch, weißt du, du bereitest dir das dann so vor in Gedanken und sagst so, ja, okay, morgen mache ich das Video, sammelst schon so ein bisschen. Und wenn jetzt die Bucks irgendwie total dominant gegen New York gewonnen hätten und Giannis hätte 50 gemacht, dann hätte dieses Video keinen Sinn ergeben. Dann hätten Leute gesagt, spinnst du, die haben doch jetzt gegen New York gerade erst gewonnen.
Klassiker.
Also da, ja, das ist echt spannend, total. Gefällt mir, dass du das angebracht hast. Aber jetzt ein direktes Beispiel in letzter Zeit habe ich nicht. Aber es hat echt, mein letztes Video auf dem Zweitkanal war davor über die USA und Olympia-Auslosung von den Gruppen. Und jetzt erst das Giannis-Video. Deswegen, das hat voll lange gedauert, bis ich mal wieder ein gutes Thema hatte.
Ja. Also das passiert. Stellt euch mal vor, ich hätte am Sonntag ein Video gemacht über die Lakers, hätte die gehypt, dann verlieren die gegen die Timberwolves. Dann kommen wieder alle und sagen, das ist der Max-Effekt. Ha! Hab ich euch nicht gegeben, Mann. Könnt ihr dieses Mal auf euer Team selber sauer sein. Okay, nervigster Moment ist durch. Dann machen wir noch den Spieler der Woche. Wir haben vorhin schon über ihn geredet und ich bleib bei ihm. Es ist für mich Kyrie Irving, was der gerade eben bei den Mavs spielt. Ist absoluter Wahnsinn. 50, 40, 90 aus dem Feld, über 30 Punkte im Schnitt. Ich freue mich gerade einfach. Das ist einfach keine Nebenschauplätze, keine irgendwelche Themen, wo du so denkst, spiel einfach nur Basketball. Er spielt gerade nur Basketball. Und es ist so unglaublich geil, ihm zuzusehen. Deswegen für mich Kyrie Spieler der Woche. Und vor allem, die haben doch das eine Spiel gewonnen ohne Doncic. Gegen wen war das nochmal? Wo man eigentlich gedacht, gegen die Warriors. Genau, gegen die Warriors haben sie gewonnen ohne Doncic. Und da hat Kyrie auf jeden Fall auch gut gespielt. Deswegen ist er mein Spieler der Woche.
Okay, ich mach's kurz. Das ist bei mir auch so.
Gut.
Also ich hatte auch Kyrie.
Und
ich
glaube auch, Kyrie ist übrigens auch MVP-Kandidat.
Nee, aber ich glaube auch, die Liga hat ihn jetzt zum Spieler der Woche auch gewählt in der Western Conference. Deswegen, ich glaube, das passt.
Kann sein, habe ich jetzt tatsächlich noch gar nicht gesehen, aber würde mich jetzt persönlich nicht wundern. Ja, nice. Okay, dann nach 45 Minuten kommen wir zum Main-Talk. Aber mittlerweile, ich genieße es. So, bis wir dann mal so, das ist ein bisschen die Spannungskurve. Wahrscheinlich skippt jeder einfach die ersten 40 Minuten und sagt, ey Jungs, ich will einfach nur wissen, wer euer MVP ist. Labert mich nicht voll. Hast du einen Wunsch, wie wir durchgehen? Fangen wir wieder so mit dem unspannendsten Pick an? Oder
genau, also ich habe eine Reihenfolge vorbereitet, wo ich glaube, dass es so ein bisschen geht nach, wie viel diskutieren wir wirklich über die Picks. Mhm. Und ich würde sagen, wir fangen an mit so den eindeutigsten und arbeiten uns dann hoch. Und ich würde sagen, der eindeutigste, den wir jetzt mal besprechen sollten am Anfang, ist Rookie des Jahres, Rookie of the Year. Es kann
Chat,
nur ein
geiles
geben.
Ding, Mann.
Shoutout Brandon Miller.
Nee, ich muss echt einen Shoutout geben, ohne Scheiß.
Ja, machen wir auch gleich. Aber erstmal, also Wemby. Es ist Wemby mit so weitem Abstand. Diesem Hype gerecht zu werden, muss man wirklich mal Props geben, weil wie viele Spieler haben wir an so einem Hype schon zerbrechen sehen? Wie viele Spieler haben wir diesen Hype auch einfach nicht erfüllen sehen? Ohne Disrespect, aber Zion beispielsweise, der kam damals nicht in die Liga und wir haben gesagt, okay, das ist jetzt das neue Ding. So, wir haben gesagt, so, Verletzungen und ja, hier und da sieht's gut aus, aber mal gucken. Ey, Wemby kommt in die Liga, macht direkt 20-10, 4 Assists dazu auch noch, führt die Liga direkt in Blocks an mit 3,6 Blocks, hat defensive Metriken und Stats, die wirklich sich messen lassen mit den besten und stärksten Defendern der Liga. Der Typ ist eine absolute Macht. Du kannst nicht die Augen von ihm nehmen, egal welche Highlights oder welches Spurs-Spiel du guckst. Du bist die ganze Zeit nur bei Wemby. Ich werde traurig, wenn Wemby ausgewechselt wird bei Highlights, die ich gucke. Skippt dann schon wieder vor, weil ich mir denke, ey, ich bin hier nicht für Devin Vassell. Ich bin hier nur für Wemby. Ich will nichts anderes sehen. Und der Typ ist einfach von einem anderen Planeten. Jetzt hat Nike gestern sein neues Logo gedroppt. Hast du das gesehen?
Ja,
dieses Alien-Gesicht, sehr, sehr geil auch. Und ja, es ist Wemby, wie er eingeschlagen ist und wie er dem Hype vor allem standgehalten hat. Der Medienrummel um ihn war so gigantisch und er hat es voll durchgezogen, total ruhig geblieben, immer kontrolliert. Keine Ausraster, keine Durchhänger, immer Team First. Also mir Wemby, unfassbar.
Was soll ich jetzt noch dazu sagen?
Sag ja nicht so what.
Ja, nee, pass auf. Ich will noch ganz kurz ergänzen. Wir machen das jetzt schon seit 5, 6, 7 Jahren. Und man denkt sich dann schon immer, okay, wer kommt nach Steph? Wer kommt nach LeBron? Mhm. Wer kommt nach Kevin Durant? Die Frage muss man sich nicht stellen. Es kommt immer irgendjemand danach. Es kommt ein Luka Doncic. Es kommt ein Wemby. Wenn mich gerade jemand fragen würde, Gesicht über die nächsten Jahre, ey, Wemby ist nach seiner Rookie-Season ganz vorne mit dabei. Wie Björn gesagt hat, du schaltest wegen ihm Spurs-Spiele ein. Du willst diesem Typen einfach zusehen, weil das so besonders und so special ist. Und die Zahlen hat er ja auch gerade eben vorgelesen. Es war wirklich, bis zur Saisonmitte war es ein offener Schlagabtausch zwischen ihm und Chet. Und dann gab es dieses eine Game, OKC vs. Spurs, da hat Wemby Chet geblockt am Ende. Und das war tatsächlich der Turning Point. Danach hat Wemby gespielt wie ausgewechselt, Dreierquoten, es sah alles nochmal viel extremer aus. Und das ist sein erstes Jahr. Ich freue mich jetzt schon darüber in 5, 6 Jahren. Vielleicht reden wir dann darüber, machen Björn und ich eine Top-10-Liste und sagen, hey, Wemby ist ganz klar der beste Spieler der Liga an der 1. Wir brauchen da gar nicht großartig rumlabern. Jetzt aber erstmal Rookie of the Year. Ich bin mir zu 100% sicher, dass er das wird. Und deswegen, wie Björn gesagt hat, nächste Award. Ich will deine Reihenfolge jetzt nicht durcheinander bringen. Könnte es eventuell der Sixth Man of the Year sein?
Ja, genau. Ich habe den Sixth Man als nächstes.
Genau, richtig. Ja, ich glaube, da sind wir uns auch fast alle einig. Es ist Malik Monk. Auch da gab es zwischenzeitlich sicherlich den ein oder anderen Kandidaten, Bogdan Bogdanovic und Tim Hardaway Jr. Aber wenn man einfach auch so den Impact auf das Spiel mit einfließen lässt, dann hat Malik Monk einfach eine wahnsinnig gute Saison gespielt, hat 72 Spiele gemacht, keins davon als Starter. 15,4 Punkte, 44,3% aus dem Feld, 35% von draußen, 83% von der Freiwurflinie, 5,1 Assists. Das ist ein Wahnsinnswert für einen Sixth Man of the Year. Also auch, wie gut er den Ball laufen lässt. Und ich bin mit sein größter Fan. Ich kann nur hoffen, dass die Kings ihm im Sommer einen neuen Vertrag geben, weil die brauchen Malik Monk. Das ist so ein unfassbar wichtiger Spieler, als auch als Connector der Offense. Die anderen Kandidaten haben einfach nicht auf diesem gleichen Niveau performt, die ich gerade eben genannt habe. Und deswegen mache ich jetzt mal den Björn. Nachdem er Wemby so anmoderiert hat, sage ich einfach, Malik Monk ist für mich Sixth Man of the Year.
Okay, ich will noch eine Sache einwerfen. Mhm. Was ist mit Nas Reed? Nas Reed ist wirklich ein sehr, sehr guter Kandidat auch, weil der ist so ein starker Benchplayer, macht auch seine 13, 14 Punkte im Schnitt, 5 Rebounds, 1,3 Assists, trifft den Dreier bei 42%, was wirklich krass ist bei über 5 Versuchen. Also red mal über einen Stretch Big, da hast du ihn. Das ist unglaublich. Und den Case, den ich immer gegen Malik machen würde, aber das hat mich schon früher bei anderen Spielern aufgeregt, die diesen Award gewinnen. Mir gefällt es immer nicht, wenn so ganz klar ist, dass der Typ eigentlich ein Starter sein müsste in der Liga und das Team aber einfach sagt, nee, wir bringen den von der Bank. Weißt du, das, also ich finde, Nas Reed ist nicht unbedingt in jedem Team Starter und ich verstehe, warum er bei den Timberwolves von der Bank kommt. Ich verstehe nicht, warum Malik Monk von der Bank kommt. Das macht eigentlich keinen Sinn. Der closed ja auch jedes Spiel. Der wird behandelt wie ein Starter, der scored wie ein Starter, der spielt Minuten wie ein Starter. Warum? Wobei, er spielt nur 2 Minuten mehr als Nas Reed. Okay,
ich wollte gerade sagen, jetzt und du willst Malik Monk gegen die Second Unit des Gegners haben, weil er die guckt. Das ist immer so ein bisschen...
Ja, klar, aber das würde jeder Starter machen. Ich kann auch De'Aaron Fox auf die Bank setzen und sagen, guck mal die zweite Garde von jedem Team.
Ja, ja. Du kannst das auch Bobby Kjörn bringen und sagen, die zweite Garde.
Eben, das ist ja nicht schwer, hallo? Also zweite Garde guckt ja jeder. Aber weißt
Nas
du, was
Reed
ich meine?
Ist ein geiler Pick,
Nas Reed ist für mich viel mehr ein Benchplayer, als es Malik Monk jemals ist. Und das wäre mein einziger Take gegen Malik. Aber wenn ich jetzt spielerisch vergleichen muss, natürlich ist Malik dann nochmal wichtiger und wertvoller. Ich finde nur einfach, dass er ein Starter ist, getarnt als Benchplayer. Aber das ist jedes Jahr mein Problem bei vielen Leuten,
Lou
die
Williams
diesen Award...
Mit Eric Gordon so. Das ist, Lou Williams hat vor allen Dingen auch, glaube ich, noch über 30 Minuten geaveraged. Bei den Minuten. So.
Genau.
Also hast du dann wirklich schon gesagt, ey Leute, wie verarscht ihr euch? Ich glaube, Eric Gordon hat auch 30 Minuten geaveraged.
Kann sein. Ich weiß auf jeden Fall noch, Lou Williams hat mich immer wahnsinnig genervt. Obwohl ich mag den so gerne, der hat jetzt auch einen Podcast, höre ich auch gerne, cooler Typ, aber der war ein Starter. So, der kam nach 3 Minuten rein und hat dann durchgespielt. Und dann sagt er, yo, ich bin übrigens Sixth Man of the Year.
Oh Mann, ey, geil. Aber Nas Reed, schön, dass du ihn noch mit reingeworfen hast, auch als Verteidiger super stark für die Timberwolves und spielt eine saustarke Saison. Ich kann mich erinnern, wir haben am Wochenende im Patreon-Pod drüber geredet, weil wir uns beide ein bisschen getäuscht haben. Wir dachten beide, Nas Reed hat super viele Spiele gestartet, war aber gar nicht
12,
so.
12 genau, Spiele richtig. Gestartet. Aber ich mache jetzt ein Statement. Das wird heute sowieso ein bisschen so das Thema, glaube ich, in diesem Pod, dass ich den ein oder anderen Award-Sieger picke. Ich pick Nas Reed. Für mich ist der bessere Pick, bessere Verteidiger. Er ist ein wirklicher Benchplayer und er ist für mich, er ist sehr, sehr close to Malik Monk und für mich, der Sixth Man of the Year.
Ey, solange du nicht Tim Hardaway Jr. pickst, kannst du machen, was du willst. Das ist mir einfach so komplett egal. Okay. Ja, okay, dann sind wir da durch. Dann machen wir weiter mit dem Nächsten. Wen hast du auf der Liste? Hast du da noch jemanden, der clear-cut dein Favorite ist bei einem Award?
Ja, eigentlich nicht mehr. Also ich glaube, jetzt fängt es dann schon langsam an mit Diskussionen. Ich hätte jetzt als nächstes Coach of the Year gemacht.
Boah, das ist super schwer, weil ich finde, das haben so viele verdient. Du könntest halt... Der einfachste Case würde einfach sagen, du gibst ihm einfach dem Head Coach mit dem besten Rekord in der Liga. Das ist halt Joe Mazzulla von den Boston Celtics. Mm. Aber ich bin halt immer ein Fan davon, sich anzuschauen, was muss der Coach für Aufgaben erledigen? Wie schwierig ist das? So die unterschiedlichen Teamstrukturen auch, dass das alles passt, dass das alles funktioniert. Und ich habe mir alle Teams so angeschaut und habe auch echt lange geschwankt. Und dann habe ich mir gedacht, OKC, Mark Daigneault, einfach dieses junge Team so ins Laufen zu bringen, einen Cason Wallace so perfekt zu integrieren, einen Chet Holmgren so perfekt zu integrieren, dass ein Lou Dort sich nochmal verbessert, den Dreier besser trifft. Diese Situation mit Josh Giddey zu handeln, die sicherlich auch nicht immer leicht ist, weil Josh Giddey auch so ein Fragezeichenspieler ist über die nächsten Jahre wahrscheinlich, ob es überhaupt mit ihm funktionieren kann. So, ich mag einfach OKC, ich mag einfach Mark Daigneault. Und du kannst es natürlich auch Finch von den Timberwolves geben. Du kannst es... Doc Rivers kannst du es nicht geben. Der sieht sich ja nur als Assistant Coach.
Ich wollte gerade sagen, ich finde es schon respektlos, dass du Doc Rivers noch nicht erwähnt hast.
Ja, das deswegen. Ich fühle mich mit Mark Daigneault einfach wohl. Ich mag, was OKC in der Saison gemacht hat, wie sich alle verbessert haben. Und deswegen, ich weiß, er wird das nicht werden. Ich bin mir ziemlich sicher, es wird Joe Mazzulla, weil alles andere wird wahrscheinlich so ein bisschen für Aufruhr sorgen nach so einem Rekord. Aber ich würde es Mark Daigneault geben.
Okay. Glaube ich ehrlich gesagt nicht. Ich glaube nicht, dass Mazzulla groß Votes bekommen wird, weil die Leute werden sagen, ey, dieses Celtics-Team ist seit Jahren zusammen im Kern. Klar, den ein oder anderen Spieler neu integriert, aber du hast halt auch die absoluten Pros in dieser Mannschaft, alle super erfahren, alle super dedicated, keine schwere Coaching-Leistung letztendlich, wie du ja vorhin gesagt hast. Die waren schon davor offensiv, defensiv, eigentlich von der Mentalität her immer da, die Celtics über die letzten Jahre. Ich glaube nicht, dass Mazzulla, obwohl er wirklich einen sehr starken Record, eine sehr starke Bilanz hat, ich glaube nicht, dass er es wird. Ich bin auch bei Mark Daigneault, den habe ich auch als Sieger, ich habe es mal rausgesucht, plus 13 Siege im Vergleich zum letzten Jahr. Dann muss man sagen, Chet Holmgren perfekt integriert in diese Mannschaft und insgesamt eine Mannschaft gecoacht, die ja eigentlich von den meisten Protagonisten noch im College spielen könnte, die dann zu so einer Top-Bilanz, ob jetzt 1, 2 oder 3 im Westen zu coachen, ist wirklich eine unglaubliche Herausforderung. Sie haben das drittbeste Net-Rating der Liga, da waren sie letztes Jahr noch Platz 14. Also der hat wirklich das Team verbessert, der hat diese ganzen Characters untergebracht. Das Josh Giddey-Thema finde ich cool, dass du ansprichst. Insofern das zu handeln und da dafür zu sorgen, dass das nicht in der Mannschaft irgendwelche Probleme aufrührt, hat auch super geklappt. Und es ist einfach eine Leistung, mit so einem jungen Team so weit zu kommen. Und mein Runner-Up wäre auch Chris Finch gewesen von den Timberwolves. Hat sich auch enorm verbessert. Plus 11 Siege, also auch sehr stark. Das Net-Rating von Nummer 20 auf Nummer 2 gebracht. Also da ist auch eine Menge passiert, auf jeden Fall. Aber ich glaube, Mark Daigneault, einer von den beiden wird's, und ich glaube, Mark Daigneault hat es ein bisschen mehr noch verdient aus meiner Sicht. Ja, und sonst, ich hatte noch überlegt, ehrlich gesagt, mit Tyronn Lue, einfach weil die Clippers so eine Shitshow auch sein könnten mit dem falschen Coach. Und du musst, glaube ich, gerade bei den 3, 4 Protagonisten da, Westbrook, PG, Harden, Paul George, ich glaube, da musst du schon echt eine wirklich gute Schiene fahren, respektiert sein, wissen, wovon du redest, damit diese Jungs dir vertrauen und sagen, okay, wir spielen dein System. Ich glaube, da gehört echt eine Menge dazu. Das wird jetzt nicht belohnt werden, aber ich glaube, Ty Lue sollte man den ein oder anderen Vote geben. Und ich hatte noch überlegt mit Thibodeau, einfach weil die Knicks erst seit der Trade-Deadline wirklich das Team sind, was sie sein sollen, dann weiterhin viel mit Verletzungen zu kämpfen hatten und dann trotzdem aber so gut dastehen von der Bilanz her, finde ich, kann man auch respektieren. Muss jetzt nicht gewinnen, aber ich finde, die beiden kann man noch erwähnen.
Ja, wenn wir bei Erwähnungen sind, dann erwähne ich auch noch ganz kurz jemanden, ne? Vor allem, wenn die Magic es echt noch in die 2 schaffen sollten, Jamal Mosley bei den Orlando Magic. Genau. Ja. Aber es sind nur Erwähnungen, was sind da, hey Jungs, genau. Ihr habt 8 Coaches of the Year, was ist bei euch los? Aber Pian und ich, wir haben es ja schon eingegrenzt, also Mark Daigneault und Chris Finch, das sind unsere beiden Favoriten und ich glaube auch ehrlich gesagt einer. Ja, wobei, ich will nicht so ganz weggehen, so Joe Mazzulla, ich kenne dann die Voter, sicherlich die dann. Aber vielleicht hat Björn auch recht, die sagen, wobei die Celtics schon so, Tatum hat keine Chance auf den MVP, weil die sind eh so gut. Joe Mazzulla, Coach of the Year, die sind eh so gut. Also die Celtics werden einfach voll diskreditiert immer von uns.
Ja, wirklich. Außer beim All-NBA-Defense-Team dann. Derek White, Drew Holiday, nee, die sind eh so gut.
Ja, genau,
Celtics
richtig.
Sind eh so gut, wir geben niemand irgendwas.
Ja, ganz ehrlich, also die Finals, die hätte ich auch gewonnen, die sind eh so gut. Also.
Okay, also dann einigen wir uns auf den OKC-Headcoach Mark Daigneault. Und dann würde ich weitermachen mit dem MIP.
Yes.
Weil hier wird es dann langsam richtig schwer. Ich habe erstmal 3 Kandidaten, die werfe ich dir jetzt mal rein. Kobe White, Tyrese Maxey, Alperen Şengün. Wer von denen ist dein MIP? Oder hast du einen ganz anderen?
Nee, ich habe genau die gleichen. Wollen wir das mit Şengün ganz kurz erklären? Wenn ich das noch richtig im Kopf habe, Freunde, das haben wir tatsächlich auch nicht gewusst. Gibt es, also Şengün hat 63 Spiele gemacht. Du musst ja für die Berechtigung an All-NBA-Teams und Awards 65 Spiele eigentlich normalerweise absolviert haben. Aber es gibt die Regelung, dass wenn ein Spieler 63 Spiele absolviert hat und dann eine Season-Ending-Injury quasi widerfährt, dass es anscheinend von der NBA so eine Art Protection gibt, dass der Spieler dann trotz allem, berechtigt ist für die Awards. Genau. Und das bedeutet, Şengün könnte tatsächlich auch MIP werden. Er hat 63 Spiele gemacht, hatte dann die Season-Ending-Injury und dementsprechend ist er berechtigt für alle Awards.
Da gab es aber noch einen Kniff dabei. Das hieß noch irgendwie, wenn du unter 65 Spiele hast, dann eine Season-Ending-Injury, aber ich glaube, in so und so viel Prozent der anderen Spiele, die du gespielt hast, auf dem Feld warst oder so. Also es hat uns mal ein Kollege bei Patreon geschickt. Das hat sich wahrscheinlich nur jetzt ein bisschen verloren, weil das war in irgendeinem dieser Fragen-Posts. Aber der Kollege hatte uns das damals geschickt, uns darauf hingewiesen. Und das war sehr, sehr wichtig und gut, weil dadurch ist Alperin Şengün auf jeden Fall berechtigt, den Award zu gewinnen. Und jetzt ist eben die Frage, Şengün, Coby White oder Maxi? Jeder hat einen Case. Jeder hat sich groß gesteigert.
Würde erstmal einen Spieler rausnehmen, auch wenn mir das total irgendwie wehtut als Philly-Fan. Und ich hatte ihn am Anfang der Saison ganz weit vorne mit dabei. Aber wenn ich mir so auch anschaue, wie die anderen beiden, also was die da abgerissen haben, sich auch verbessert haben, dann ist Maxi natürlich in einer größeren Rolle. Die Quoten sind natürlich auch ein bisschen runtergefallen. Er hat ganz viele Spiele ohne Embiid absolvieren müssen. Er ist von 20,3 hoch auf 25,9. Wirklich eine Top-Saison gespielt, hat sich verbessert. Aber 3,5 Assists auf 6,3 ist auch stark.
Das ist sehr stark. Mein Case gegen Maxi war letztendlich einfach, guck mal, er spielt mehr Minuten, er hat keinen James Harden mehr vor der Nase und Embiid war auch noch weg. Das heißt, er hatte als sowieso schon Borderline All-Star-Spieler, hatte er jetzt quasi für eine oder eine halbe Saison mehr oder weniger Narrenfreiheit. Nicht, dass er das irgendwie negativ alles umgesetzt hat, sondern es war einfach logisch, dass wenn du so einem talentierten Spieler, selbst wenn der sich gar nicht verbessert hätte zur Vorsaison, ist vollkommen logisch, dass der in dieser Konstellation jetzt ohne seine zwei größten Stars, ist ja logisch, dass er mehr Würfe nimmt, dass er mehr punktet, dass er insgesamt den Ball mehr in den Händen hält. Ich finde, da lässt sich nicht direkt eine Verbesserung ablesen, nur anhand der Stats. Er hat sich sicherlich verbessert, aber ich finde einfach, dass das schwer einzukalkulieren ist, wenn halt zwei so wichtige Teamplayer aus dem letzten Jahr weggefallen sind.
Absolut. Wir machen jetzt quasi, Leute, Start-Bench-Cuts, MIP-Version. Das heißt, Maxi cutten wir. Und dann hat Björn gerade eben einen wichtigen Punkt angesprochen und der hat bei mir dann auch so ein bisschen den Ausschlag gegeben Richtung Şengün. Also wenn man auf die Zahlen von Coby White schaut, das ist natürlich total Wahnsinn. Von 9,7 Punkten hoch auf 18,9. Der spielt aber wirklich 13 Minuten mehr. Und Şengün spielt gerade mal 4,6 Minuten mehr und hat sich gesteigert von 14,8 auf 21,1. Hat sich bei den Assist-Werten gesteigert. Und auch generell so dieser Eye-Test, wenn man Şengün zugesehen hat, dann hat er sich einfach nochmal so wahnsinnig verbessert in seinem Spiel. Und deswegen würde ich wahrscheinlich tatsächlich, anstatt mit Coby White, auch wenn die Punkte einen fast erschlagen, von 9,7 auf 18,9, ich würde es wahrscheinlich Şengün geben. Wem gibst es du?
Ich bin auch bei Şengün und ich würde noch ergänzen, dass es dieses Jahr so war, dass wenn du die Rockets geguckt hast, du dachtest jedes Mal, Şengün ist der beste Spieler auf dem Feld. Ja. Die Offense sollte durch Şengün laufen und das denkst du nicht bei Coby White. Du denkst bei Coby White, coole Entwicklung, gut, dass alles läuft, aber du hast immer noch DeMar DeRozan beispielsweise. Ja. Und Şengün hat Fred VanVleet in der Mannschaft, Dylan Brooks in der Mannschaft, Jalen Green in der Mannschaft. Es mindert seinen Case so ein bisschen auf den ersten Blick, wenn man jetzt guckt, seit er raus war, dass die Rockets da diesen geilen Stretch hatten mit den 10 Siegen in Folge und so. Das kann man aber auch dann wieder ein bisschen relativieren, wenn man sich anguckt, okay, wen haben die in dieser Zeit eigentlich geschlagen? Und das ist vielleicht einfach so, jetzt verlieren sie auch wieder viel. Die Rockets
5 Spiele in Folge verloren haben sie jetzt, ja.
Genau, also die sind einfach sehr inkonstant da noch. Ist auch ein junges Team, ist überhaupt kein Problem. Aber für mich ist Şengün von einem, also wenn ich vergleiche mit letztem Jahr, wo Şengün Spieler war, wo wir alle gesagt haben, so ey, cool, wie der sich entwickelt, interessantes Prospect, zu er ist der beste Spieler von einem NBA-Team, finde ich schon stabil, diese Entwicklung. Und ich finde, es ist eine größere und stärkere Entwicklung als Coby White bei den Bulls oder Maxi bei den Sixers.
Mhm. Ja, sind wir uns komplett einig. Wahnsinnsentwicklung von Coby White, aber Şengün hat's, ja, also einfach einen Riesensprung nach vorne gemacht und von den dreien wahrscheinlich den größten Sprung in, ja, jetzt vor allen Dingen in diesem Szenario. Mir fällt gerade eben ein, hast du eigentlich einen Clutch Player of the Year dabei?
Ich habe ihn extra nicht dabei, weil ich mir dachte, dass der Award sinnlos ist. Weil du guckst genau einen Stat nach, nämlich genau, den Clutch-Stat, und dann sagst du, der ist es. Und ich finde, der ganze Award macht keinen Sinn.
Okay, alles klar. Dann bin ich froh, weil mir das nämlich gerade eben so ein... Wenn du mich jetzt gefragt hättest, hätte ich wahrscheinlich aus dem Bauch heraus einfach DeMar DeRozan gesagt, wenn ich das mal irgendwo gelesen habe.
Ja, aber ich glaube auch, dass er ziemlich weit oben ist. DeMar und noch jemand.
Steph ist, glaube ich, auch noch Steph? Mit. Ja, ich glaube, Stephen Curry ist auch noch ganz weit vorne mit dabei. Aber ja, es ist so ein Award. Da müsstest du halt von jedem Spieler immer die letzten 5 Minuten diese Clutch-Moments gesehen haben. Das ist doch lächerlich. Das macht ja kein Mensch. Also.
Ja, und es macht einfach keinen Sinn, dieser Award, weil jeder guckt da einfach diese 1-2 Stats nach, die es gibt und sagt dann, das ist mein Vote. Also das musst du ja gar nicht wählen. Das könntest du auch einfach ernennen am Ende vom Jahr. Ja. Das ist genauso wie Top, das wäre, als würden wir Topscorer des Jahres wählen.
Genau, ja, ist echt so. Ja, absolut. Okay, dann haben wir noch den Depoy und den MVP. Den MVP machen wir dann natürlich erst am Wochenende im Patreon-Pod. Nein, Spaß, Freunde.
Das wäre richtig asozial jetzt.
Ja, genau. Nee, dann machen wir erstmal den Depoy. Ich bin ganz ehrlich, ich habe es mir total einfach gemacht. Es gibt viele Kandidaten, Rudy Gobert, Victor Wembanyama, ein Bam Adebayo und am Ende gehe ich einfach mit der besten Defense der Liga, den besten Spielern, den besten Verteidiger in diesem Team und das ist für mich Rudy Gobert. So, und das habe ich nicht mit irgendwelchen Zahlen jetzt belegt, sondern einfach nur mit dem Eye-Test. Rudy Gobert ist immer noch der stärkste Verteidiger in der Liga und beeinflusst die Defense so gut wie fast kaum jemand anders. Aber ich will auch gleich ergänzen, Wemby hat es ja schon selber gesagt, genieß ihn auch mal in diesem Jahr, den Award, weil die nächsten Jahre kommt das Baby zu mir nach Hause und ich glaube, das wird auch so sein. Also deswegen soll es dieses Jahr nochmal Gobert mitnehmen. Die nächsten Jahre wird es dann, glaube ich, anders laufen. Deswegen, ich mach's kurz und knackig, Rudy Gobert.
Okay, und ich halte tatsächlich dagegen.
Ich wusste, nimmst du Wemby?
Moment, ich muss das absetzen.
Er grinst schon so, ich wollte auch Wemby nehmen, hab mir dann gedacht, Moment. Nee, komm, dann werde ich wieder...
Also, erstmal muss ich ein bisschen relativieren. Ich habe letzte Woche noch viel mit dem All-NBA-Defense-Team hin und her überlegt, ob ich Wemby überhaupt im First-Team
genau,
habe.
Genau, das kannst du jetzt nämlich nicht bringen. Du hast ihn nämlich nicht ins First-Team wie ich.
Moment, ich habe dann zum einen gesagt, so ey, ich lass viel mit mir drüber reden. Und zum anderen, ich habe wirklich jetzt einfach noch mal ein bisschen intensiver die ganzen Stats gecheckt und mir auch überlegt, wer hatte defensiv den krassesten Impact in der Saison. Und da führt für mich kein Weg an Wemby vorbei. Deswegen, ja, ich relativiere das jetzt. Ich packe zum einen Wemby in mein All-NBA Defense First Team. Und ich gebe ihm den Depoy schon dieses Jahr. Und ich kann es auch begründen. Er führt die Liga in Blocks an mit unglaublichen 3,6 Blocks pro Spiel. Das ist ein Unterschied zwischen, also der Zweitplatzierte hat 2,4 Blocks im Schnitt. Dieser Unterschied ist genauso groß, also von Wemby zum Zweitplatzierten, ist genauso groß wie vom Zweitplatzierten zum 14-Platzierten.
Okay? Wer ist das? Ich habe es mich gerade nicht auswendig im Kopf. Hast du?
Ich habe es leider auch nicht offen. Ist es Walker Kessler gerade mit den meisten Blocks?
Nein, Brook Lopez und dann Walker Kessler. Oh, die haben alle 2,4. Brook Lopez, Walker Kessler, AD, Chet Holmgren, die haben alle 2,4 und dann kommt Wemby mit 3,6. Ja, okay.
Genau, und wenn du richtig weit runter gehst, ich glaube, dann kriegst du Kevin Durant, glaube ich, der dann an Platz 14 ist.
Stimmt, Kevin Durant ist an Platz 19. Ja, Platz 19
oder so.
1,2 Blocks im Schnitt. Ja, okay.
Okay, also, wir haben jemand, der die Liga in Blocks anführt. Er ist Nummer 2 im Defensive Rating. Er ist Nummer 6 bei Defensive Win Shares. Und jetzt sagt er, ja, okay, aber dann gib halt das Ding dem Typen, der Nummer 1 im Defensive Rating ist und Nummer 1 oder 2 in Defensive Win Shares. Ja, aber da spielen ja auch immer die Siege mit rein in diese Advanced Stats. Und wenn ich mir diese Siege angucke, die Wemby eingefahren hat mit seiner Mannschaft und ich vergleiche das mit dem, was die Timberwolves an Siegen eingefahren hat, dann ist meiner Meinung nach der Impact von Wemby einfach viel krasser und viel stärker. Dazu spielt Gobert mit viel, 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 viel besseren Verteidigern mit auf dem Feld.
Das stimmt. Nasri, Jaden McDaniels, das sind alles so krasse Bretter. Edwards ist auch kein schlechter Verteidiger.
Ja, und Nikhil Alexander-Walker hat auch einen Riesenschritt gemacht defensiv. Also das sind einfach 4, 5 legitime All-NBA-Defender, die der um sich hat. Davon hat Wemby keinen einzigen. Und Wemby verändert das Spiel wahrscheinlich noch ein bisschen krasser als Gobert. Keiner will mehr gegen ihn ziehen. Der Typ ist ein absoluter Angstgegner für jeden da draußen. Der blockt jeden. Und ich glaube wirklich, du kannst einen legitimen Case machen. Oder ich habe es jetzt gerade versucht für Wemby als Depoy. Und ich weiß, dass die Defense von den Spurs als Mannschaft natürlich grottig ist. Aber ich weiß auch, dass sobald Wemby aufs Feld kommt, er das komplett verändert und die Defense stark ist. Die On-Off-Zahlen mit ihm in der Defense sind absurd. Und ich weiß, dass wenn ich Wemby in das Timberwolves-Team stellen würde, dann würden wir nicht mal eine Sekunde überlegen, ob Wemby Depoy ist oder nicht.
Nee, ja? Keine Sekunde, ja.
Genau, und wenn wir es jetzt aber umdrehen, dann überlegen wir trotzdem, obwohl Gobert dieses krasse Team hat, überlegen wir trotzdem, ob Wemby der Depoy sein sollte. Und ich gebe ihm sogar den Depoy, nachdem ich mich jetzt ein bisschen mehr damit beschäftigt habe, überlegt habe, wer hat dieses Jahr den größten defensiven Impact auf mich gehabt und wer tut das Ganze ohne die meiste Hilfe in der Liga. Er ist für mich der beste Defender.
Der Björn, man, da haut da ein Essay raus, wie früher in der Uni, weißt du?
Ich hab's versucht.
Es sind sehr, sehr gute Argumente. Mich würde es tatsächlich auch nicht wundern, wenn das dieses Jahr schon werden würde. Was gegen Wemby spricht, das hat die Historie gezeigt, dass halt einfach die letzten gefühlt 100 Jahre kein Spieler, der bei den unteren Tanking-Teams mit dabei war, halt als Depoy gewählt wurde. Was an sich natürlich auch wieder dieses Thema, und wir kommen gleich beim MVP auch wieder auf dieses Thema Record, das lässt uns einfach nicht los. So, was hat denn der Record damit zu tun, wie gut du als individueller Verteidiger bist? Das kann ja eigentlich so gesehen ja, total scheißegal sein, weil es geht ja wirklich darum, welcher Spieler beeinflusst die Offense am meisten, deflectet die meisten Shots, blockt die meisten Shots. Das sind nicht nur Blocks und trotz allem ist das natürlich eine absurde Zahl, die Wemby da gerade eben auflegt. Das Einzige, was man, ich versuche jetzt gerade so ein bisschen, weil deine Argumente sind alle gut, ja. Man könnte natürlich auch sagen, Wemby hat natürlich auch so einen großen Impact auf die Defense, weil das Team um ihn herum halt natürlich auch so scheiße ist. Dementsprechend musst du natürlich auch als Verteidiger, bekommst du viel mehr Chancen, auch Würfe zu blocken, zu deflecten und so weiter und so fort. Aber ansonsten hast du echt... Ja. Ja, doch, das spielt schon einen...
Also weiß ich nicht, weil was, also das Argument ist quasi, weil die anderen so schlecht sind in der Defense, hast du mehr Chancen, gut zu sein in der Defense. Du wirst ja eher die ganze Zeit ausgespielt, wenn deine Teammates nicht gut sind in der Defense. Weil Gobert, kannst du davon ausgehen, der weiß ganz genau, an welche Positionen er geht und an welche er nicht gehen braucht, weil er weiß, da ist McDaniels gerade oder da ist Ant gerade und er weiß, die machen da einen guten Defense-Job. Wenn Wemby so spielen würde, dann, das kann er ja nicht machen, weil er hat ja keine guten Verteidiger um sich rum. Das heißt, wenn seine Männer ständig geschlagen werden, muss er ständig von der Helpside kommen und da irgendwie versuchen, noch aus einer schlechteren Position irgendwie das ganze Ding noch zu verteidigen. Also ja. Das würde ich anders sehen.
Aber Help Defense ist bei Wemby auch bloß ein Schritt, mein Freund.
Okay, fair, aber ich kann auch jemanden nicht dafür bestrafen, dass er 3 Meter groß ist.
Nee, das stimmt. Ich mag deinen Punkt. Bleibe ich bei meinem Rudy Gobert-Pick oder lasse ich mich von dir
Ich habe noch einen Pick und ich glaube, damit ziele ich das ganze Ding jetzt. Pass auf. Warte mal. Ah, scheiße, nein, das sind Karrierewerte. Ah, verdammt. Warte.
Ich kann dir nicht helfen, ich weiß nicht, wen du gerade eben suchst.
Ich suche gerade die Statistik für die meisten Stocks per Game, also Steals und Blocks von einem Spieler. Weil ja. Wemby ist bei 4,9 pro Spiel dieses Jahr.
Steals und Blocks zusammen.
Genau. Und das ist schon eine krasse, krasse Leistung. Aber ich sehe gerade, Hakim hatte mal 6,7. Das ist natürlich komplett insane. David Robinson hatte mal 6,8, Mark Eaton hatte mal 6. Okay, das sind halt diese ganzen, ja, okay. Ja,
das war bestimmt ja auch nicht im ersten Jahr, muss man dazu sagen.
Nee, also, natürlich, das ist sicherlich in deren Prime so ein bisschen. Guter Punkt, das ist nicht deren erste Saison, das stimmt. Außer, ich glaube, bei Mark Eaton, ich glaube, der kam in die Liga und hat direkt 5 Blocks oder so geaveraged und Manute Bol vielleicht auch. Aber ja, also bei den Stocks ist er auch sehr, sehr weit vorne im All-Time-Ranking. Und nochmal, ich finde einfach, kein Spieler in der Liga, in seiner Mannschaft hat einen größeren defensiven Impact als Wemby. Das ist eigentlich mein Closing Argument dafür. Und ich will Gobert auch nicht dafür bestrafen, dass er in einem besseren Team spielt. Aber wenn es darum geht, wer ist der beste Verteidiger, ich glaube, Wemby kann besser und vielseitiger verteidigen als Gobert.
Machen wir es kurz, um dieses Thema abzuschließen. Ich gebe dir den Punkt. Wir switchen auf Wemby.
Nice.
Und ja, vor allen Dingen, ich bin ja schon reingegangen und habe mir gedacht, okay, ich habe gestern diesen Case auch mal durchgemacht und habe mir dann gedacht, na, ich habe dann so diese ganzen Punkte, so Team-Record, Team um ihn herum und so weiter, Rudy Gobert den Award nicht zu geben, jetzt nachdem die Wolves auch die beste Defense stellen, aber so die ganzen Punkte, die du bringst, dagegen kann man relativ wenig sagen oder vielleicht habt ihr ja auch Punkte, die man dagegen bringen kann, dann schreibt uns gerne. Aber jetzt gehe ich mit Björn mit und sage, okay, Bambi Depoy, ich habe mich überzeugen lassen. Ich will noch ganz kurz erwähnen, weil er gerade so ein bisschen unter den Tisch fällt, Bam Adebayo spielt auch wirklich eine tolle defensive Saison. Ist sicherlich wahrscheinlich, wenn es so um Switches geht und auch Guards zu verteidigen am Perimeter, da ist er wahrscheinlich so mit der Stärkste, wenn es auch um diese lateralen Bewegungen geht. Aber er ist halt einfach nicht auf dem Level jetzt wie in Victor Wembanyama oder Rudy Gobert, deswegen. Okay, dann haben wir Wemby als Depoy und dann kommen wir zum MVP-Race in diesem Jahr. Und du hast es wahrscheinlich mittlerweile auch schon gesehen, oder? Die ESPN-Liste, die geleakt wurde von den Votern, von den 100, dass das Ding eigentlich durch ist.
Ja, die wird ja nicht geleakt, sondern die wird ja veröffentlicht.
Ja,
das ist ja, ganz richtig. Sauber.
Also, ja, genau, richtig.
Ja, das ist quasi ein Voting, ich glaube einmal im Monat oder so machen die das, ne? Einfach um so ein bisschen einen Indikator dafür zu bekommen, okay, wer votet ungefähr wie. Ja, und da war Jokic sehr, sehr weit vorne mit deutlichem Abstand, die meisten First-Place-Votes.
Siehst du das auch so? Also einfach nur erstmal die Frage.
Ja, ich sehe es nicht so eindeutig, ehrlich gesagt. Und ich sage auch, dass wir erstmal vielleicht die Kandidaten erwähnen sollten. Also ich würde sagen, die stärksten Kandidaten sind Jokic, Shai, Doncic. Das sind so die Top 3, glaube ich, über die jeder diskutiert. Ich weiß immer nicht so ganz, was ich von dem Tatum-Case halten soll, insofern, dass jeder ihn direkt abschreibt. Weil, also jemand einfach komplett aus einem MVP-Rennen zu nehmen, wenn er mit Abstand das beste Team hat, ich sag nicht, dass es gewinnen muss, ne? Ich sag nur, also machen wir es uns dazu leicht, so komplett Tatum immer unter den Tisch fallen zu lassen, weil der spielt ja trotzdem eine gute Saison.
Ja, ich habe bei Tatum, also ich habe mittlerweile ein ganz anderes Argument. Es gab einfach viel zu viele Spiele in der Saison, wo er nicht der beste Spieler bei den Celtics war. Es war so oft Derrick White, es war so oft Jaylen Brown. Die beiden.
Porzingis auch.
Ja, Porzingis hatte auch das ein oder andere Spiel. Und wenn man dann overall so die ganzen Spiele zusammennimmt, dann kannst du einfach nicht sagen, dass Tatum einfach zu 1000%, wenn er auf dem Feld steht, der beste Spieler ist. Und das kannst du bei Jokic immer sagen und das kannst du bei Luka fast immer sagen, außer Kyrie Irving macht 48 Punkte, dann ist es manchmal auch ein bisschen close, aber ja, bei Tatum war es einfach, ich meine, es ist ja auch für ihn schön, der scheißt, glaube ich, auch auf den MVP, wenn der jetzt endlich in die Finals geht und seinen Titel gewinnt, dann bekommt er auch seinen Finals MVP, aber so overall, er macht natürlich jetzt auch seine Teammates nicht besser, wie in Jokic oder wie in Doncic, deswegen will man ihm da, glaube ich, nichts Böses tun. Aber ich glaube, man darf schon zu Recht sagen, MVP-Rennen dieses Jahr, da ist er einfach nicht unter den Top 3 mit dabei. Okay. Und Giannis auch nicht. Giannis hat sich verabschiedet, die letzten Spiele aus dem Rennen.
Ja, kannst du vergessen dieses
Jahr. Trotz eigentlich einer tollen Saison. Mit der erste Spiele überhaupt mit 30 plus Punkten und 60% aus dem Feld. Aber spielt jetzt keine Rolle mehr und das führt uns dann zu
vielleicht Jokic. Vielleicht gewinnt das ja nächstes Jahr in New York dann.
Björn ist schon so, ja okay, stell dir mal vor, du musst nicht nach Milwaukee fliegen, sondern kannst immer nach New York fliegen, um deinen Lieblingsspieler zu sehen. So.
Aber Milwaukee hatte echt ein bisschen Charme, das war schon eine coole Stadt, die ist ja auch so voll deutsch angehaucht und da gibt es auch so deutsche Restaurants und es ist einfach so eine kleine Stadt mit dem geilen Pfizer Forum. Nee, das ist schon eine coole Stadt, aber ja klar, nach New York fliegen ist natürlich ein bisschen chilliger als nach Milwaukee.
Ja, okay, dann haben wir noch Jokic, Doncic und SGA. Ich war ja sehr, sehr lange Zeit ein großer Verfechter von SGA, weil ich immer gesagt habe, mit diesem jungen Team, das einfach unter die Top 3 zu führen und auch jedes Spiel mit weitem Abstand der beste Spieler zu sein, hat die meisten 30-Plus-Punkte-Spiele in der NBA, ist ein guter, sehr guter Verteidiger. Man kann darüber diskutieren, ob er jetzt ins All-NBA, All-Defensive-First-Team gehört. Aber trotz allem, so Björn hat es vorhin gesagt, das sind alle Spieler, die gefühlt noch am College spielen könnten, egal ob ein Josh Giddey oder ein Isaiah Joe oder ein Chet Holmgren und dann hier die Verantwortung.
Jalen Williams.
Genau, Jalen Williams, die sind alle noch so super jung. Und jetzt muss ich trotz allem so sagen, wenn es dann darum geht, seine Teammates besser zu machen, wie krass der Impact auch offensiv ist auf das Team, dann hat es nicht ganz gereicht für SGA. Es tut mir irgendwie voll leid, weil ich auch ein bisschen Angst habe, dass SGA vielleicht über die kommenden Jahre nicht nochmal so eine große Chance haben wird, wenn die Mavs so stabil bleiben. Also wenn Luka die nächsten Jahre andauernd unter die Top 3 kommen würde mit diesem Team, dann ist der halt immer ein MVP-Garant. Dann kommt vielleicht irgendwann Wemby noch mit dazu. Dann Giannis mit dem Bucks spielt vielleicht wieder eine bessere Saison. Jokic ist auch immer ein Kandidat. Deswegen tut es mir fast leid. Eigentlich müsste man fast sagen, SGA, du musst es dir in diesem Jahr holen. Aber mir reicht das nicht. Wie siehst du, Shai?
Ich finde, Shea ist ein super starker Kandidat, weil er auch noch die beste Defense mit Abstand spielt von den beiden MVP-Kandidaten, die wir sonst noch genannt haben, Doncic, Jokic. Also da ist SGA ganz weit vorne. Und ich weiß, es wird immer sehr gerne beim MVP irgendwie übersehen, weil die wenigsten MVPs wirklich so eine Defense spielen. Aber der Wortlaut, der wertvollste Spieler, das kann ja eigentlich nicht nur auf einer Seite stattfinden. Mhm. Und die Tatsache, dass Shea auch auf der anderen Seite wirklich gut ist oder überdurchschnittlich gut, bedeutet für mich schon eine Menge, finde ich. Und ich mag den Case von SGA wirklich sehr, sehr gerne. Das Einzige, was ihn hindert oder was es eigentlich Jokic jedes Jahr in die Arme treibt, sind diese ganzen Advanced Stats. Also wenn du guckst, diese ganzen Win-Shares, Bucks plus minus, Player Efficiency Rating, Value over Replacement Player.
Value over Replacement, Alter, dann, dieser Wert, wenn ich das nochmal höre, Mann.
Und dann aber, und das ist halt auch wichtig bei Jokic, diese super geringe Usage Rate im Vergleich zu allen anderen MVP-Kandidaten. Mhm. Weißt du, er hat den Ball gar nicht so viel in der Hand, macht seine Teammates aber dementsprechend so viel besser, dass das System läuft einfach, das Team läuft einfach. Dann kannst du aber wiederum sagen, ja, das System von Denver ist halt einfach gut, da würde jeder drin gut aussehen. Vielleicht, aber Jamal Murray hat auch viele Spiele verpasst und Jokic hat das alles kompensieren können mit seiner Mannschaft. Die Bank ist schlechter geworden als im Vergleich zum letzten Jahr. Trotzdem sind die Nuggets ganz weit oben. Es fällt mir sehr schwer, Jokic den Award nicht zu geben. Es wäre sein dritter in 4 Jahren. Das macht ihn natürlich auch in den All-Time-Rankings zu einem der absoluten Legenden, aber du kannst es ihm eigentlich fast nicht geben. Du musst es ihm eigentlich geben. Ich bin voll bei dir. Ich find's für Shea extrem traurig, weil ich auch nicht weiß, ob er nochmal so eine Saison haben wird. Und bei Doncic denkt man immer, ja, der MVP kommt schon, der MVP kommt schon. Ey, dieses Jahr, der Typ macht 34, 10 und 10 im Schnitt. Mhm. Also, weißt du, wovon reden wir hier? Der trifft 38% seiner Dreier. Die Mavs haben so eine starke zweite Saisonhälfte jetzt gespielt. Der hat, okay, er hat halt 5 Siege weniger als die Thunder Stand heute, 6 Siege weniger als die Nuggets. Es geht, wie so oft bei diesen Awards, es geht wirklich um die kleinsten Kleinigkeiten und 6 oder 5 Siege Unterschied ist halt doch nochmal ein Unterschied, kann man auch erwähnen. Und du kannst wahrscheinlich auch einen Case machen, zumindest bei Shea. Shea hat niemals so gute Teamkollegen, wie Luca das gerade hat bei den Mavs. Ja. Ja, der hat keinen Kyrie Irving und der hat keinen Daniel Gafford oder diese ganzen, einfach so, solche Pros überhaupt schon, die schon so lange in der Liga sind. Nochmal, bei Shea ist irgendwie gefühlt jeder 21 bis 24. Da geht's bei Luca gerade los in der Mannschaft. Mhm. Und das muss man auch irgendwie mit erwähnen. Also ich fand's selten so schwer wie zwischen den drei jetzt im MVP-Rennen, sage ich ganz ehrlich. Ich glaube, es deutet alles auf Jokic hin. Ich denke auch, er wird's. Ich würde es aber genauso wahrscheinlich Shea gönnen, Doncic mit Abstrichen, einfach weil er den Team-Record nicht ganz hat. Aber ja, ich glaube, am Ende wird's Jokic. Ich kann jetzt noch eine Stunde genau über diese Themen reden. Ich glaube, ich komme immer wieder beim gleichen Ergebnis raus. Also ich gebe es Jokic, aber es tut mir auch stark leid für die anderen beiden.
Ich habe Björn jetzt einfach erstmal ausreden lassen, weil diese ganzen Punkte, die er gebracht hat, mega geil sind und das jetzt quasi vorbereiten zu den ganzen Punkten, die ich jetzt komme, weil ich mir gedacht, okay, Jokic versus Doncic. Habe ich mir gedacht, okay, wenn ich jetzt bei Shots Fired wäre und ich müsste Doncic verteidigen, da habe ich mir überlegt, okay, was könnten denn so die Argumente sein? Dann habe ich mal so drauf geschaut, wann hat denn Jokic seinen letzten MVP gewonnen? Okay, 21, 22. Dann habe ich gesehen, okay, 6. Seed, 48, 34. Das hat Luca gerade eben schon und die sind auch noch nicht mal fertig. Luca ist aktuell an der 5. Er hat schon mal den besseren Rekord und er hat schon mal genau den gleichen Rekord, also genau gleich viele Siege. Dann habe ich mal die Stats verglichen von Jokic und von Doncic. Doncic pulverisiert Jokic komplett von den Zahlen her. Also das ist einfach, Björn hat es ja auch gerade eben schon gesagt, Luka averaged halt fast ein Triple-Double in dieser Saison. Gut, Jokic holt da nochmal mehr Rebounds, aber das ist natürlich auch seiner Position geschuldet. Und dann dachte ich mir so, es soll jetzt nicht heißen, dass ich Doncic den MVP geben möchte, aber lassen wir ihn so, weil du auch gerade gesagt hast, Doncic mit Abstrichen, muss man eigentlich auch einen viel größeren Case machen für Luca? Mich hat's echt gewundert. Der hatte, glaube ich, in diesem ESPN-Voting einen First-Place-Vote. Ich habe gedacht, ich sehe nicht richtig, oder? Das ist doch viel zu wenig.
Ja, genau. Also das will ich auch sagen. Das kam mir auch viel zu wenig vor. Ich würde gerne deinen 2-21er-Take entkräften. Ja, Jokic war da an Platz 6 mit den Nuggets. Mhm. Das stimmt. Es gab keinen anderen Kandidaten aus den Top-Teams, wo du gesagt hättest, der ist der MVP. Ja, wir erinnern
das
uns
war, glaube ich, auch die Saison, da war, glaube ich, MPJ verletzt und Jamal Murray, oder? Ich glaube, das war die Season.
Das kommt, glaube ich, ja, das kommt, glaube ich, auch noch dazu, genau, dass er das Team so größtenteils alleine getragen hat. Aber guckt euch gerne die Tabelle von damals an, guckt euch die Spieler an. Keinem anderen Spieler hättet ihr da MVP gegeben über Jokic. Ja, und das war der krasse Outlier. Jetzt in diesem Jahr haben wir Doncic mit dem gleichen Record, wie es Jokic damals hatte, und wird vielleicht sogar noch ein bisschen besser, okay. Aber du hast Jokic und Shea, die bei besseren Teams spielen, mit besseren Bilanzen und die genauso den MVP verdient haben oder ihn sogar ein bisschen mehr verdient haben. Das ist der Unterschied, finde ich, zu 21, weil das habe ich auch ein paar Mal gehört. Und das ist übrigens aber auch ein Grund, warum ich mittlerweile Giannis aus der Wertung raus habe, weil die Bucks auch einfach nicht genug Siege haben. Und da auch mal danke an die Mavs-Fans, weil die haben mich darauf hingewiesen, die haben irgendwann mir geschrieben, so ey, du kannst nicht immer sagen, Giannis wäre noch im Rennen, weil er Zweiter im Osten ist, der nähert sich mit dem Racket immer mehr den Mavs an. Und dann habe ich mir das angeguckt und das gemerkt und gesagt, ja, okay, good call. Ja. Gut, dass ihr mich darauf hingewiesen habt, weil man verliert sich zu oft in diesem, ja, okay, der ist Zweiter in seiner Conference, aber wenn im Westen halt 5 Teams sind mit 50 Siegen, dann bedeutet ihr zweiter Platz mit 48 Siegen im Osten halt viel weniger.
Ja.
Ich mag das, dass du hier einen großen Case aufmachst für Doncic. Ich bin auch voll bei dir, dass ich bei diesem Voting, das fand ich auch übertrieben, nur ein First-Place-Vote. Ich finde es auch zu viele Votes für Jokic im Moment. Aber es wird trotzdem am Ende auf Jokic hinauslaufen, glaube ich.
Ich habe tatsächlich auch nicht dran gedacht. Ich habe jetzt gerade nochmal nachgeschaut. Das war die Saison ohne Jamal Murray und Michael Porter Jr. hat nur 9 Spiele gemacht. Der hat einfach dieses Team mit Aaron Gordon und mit Will Barton als drittbesten Spieler des Teams dahinter, Monte Morris und Jeff Green, hat der einfach an die 6 geführt. Ja, okay.
Wo ist Will Barton? Ich wüsste es nicht mal, gerade auswendig. Ist der überhaupt in der Liga? Wo ist Will Barton gerade?
Er ist bei den Raptors, wenn ich mich nicht täusche. Warte, ich schaue
das nach.
Ja, Raptors, genau.
Super, bei einem Tanking-Team. Das war der drittbeste Spieler. Und der ist jetzt bei einem Tanking-Team.
Ja, Freunde, es hilft alles nichts. Jokic ist einfach so, er macht ja auch seine Teammates alle besser. Ich würde behaupten, ein MPJ wäre nicht so gut. Ein Caldwell Pope wäre nicht so gut. Ein Aaron Gordon
hat seine ganze Karriere auf Jokic Assists aufgebaut.
Der wird nie wieder weggehen. Der sagt doch, Alter, ich zahle euch sogar später in meiner Karriere Geld, dass ich mich hier bleiben kann. Da muss man auch sagen, Jokic macht halt auch wirklich die komplette Bank viel, viel besser. Doncic ist sicherlich individuell von den Scoring-Zahlen her der stärkere Spieler. Aber Jokic ist, reden wir nicht um den heißen Brei herum, was wir gerade eben 15 Minuten gemacht haben. Es wird Jokic, SGA und Luka haben sicherlich beide einen Case. Und deswegen wird es der dritte MVP in 4 Jahren. Und damit steht er auf einer Stufe mit Magic Johnson, Larry Bird, oder? Wer hat noch 3 MVPs? Also nur 3 MVPs?
Ja, Magic hat 3. Larry müsste 3 haben in Folge.
Die anderen haben alle mehr.
Ja, sonst kommt dann LeBron mit 4.
MJ mit 5.
MJ 5, Kareem mit 6 als 6. Einziger. Genau. Aber es gibt noch ein, zwei andere mit 4, glaube ich. Ich weiß gerade nur nicht, wer auswendig. Ja, aber nee, natürlich. Also damit hat er mehr als Tim Duncan, damit hat er mehr als Kobe, mehr als Shaq sowieso schon. Damit hat er mehr als Giannis, mehr als Embiid. Also er ist dann schon einer der größten Spieler ever. Mehr als Hakeem.
Stell dir mal vor, der gewinnt den Titel, wird nochmal Finals MVP. Boah.
Ja.
Dann bekommst du schon die Kategorie Top 15 Spieler.
Sein Run erinnert mich wirklich sehr, sehr krass an das, was Tim Duncan gemacht hat. Mhm. Einfach dieses grundsolide, fast schon die Leute sagen so ein bisschen, ich würde nicht sagen, dass Jokic langweilig ist, nicht auf dem Level wie Tim Duncan das war, aber ich glaube Leute, so die einfach nur so ab und zu Basketball gucken oder jetzt vielleicht Riesenfans sind von eher spektakuläreren Spielern, dass die sagen, ey, ganz ehrlich, so Jokic ist irgendwie ein bisschen langweilig, aber das ist eben genau dieses Tim Duncan Phänomen, ja, es ist langweilig, aber es ist so effizient, es ist so erfolgreich, es ist so unstoppable, du kannst ihn nicht aufhalten, er ist einfach der MVP. Aber auch nochmal, möchte ich auch gerne mal wissen, was die Leute dazu sagen, Shea ist nochmal der deutlich bessere Verteidiger als beide. Und sollte das nicht auch gewichtet werden? Weil Shea wird am Ende den wahrscheinlich gleichen Racket, die gleiche Bilanz haben, wie es Jokic hat mit den Nuggets. Der macht auch seine Teammates besser, nicht auf dem Level von Jokic, aber der macht seine Teammates besser. Der ist ein super Leader von diesem jungen Team. Der ist jünger als Jokic. Und er ist ein deutlich besserer Verteidiger. Also ja. Warum kriegt eigentlich er so wenig Liebe auch mittlerweile beim MVP?
Das diskutieren wir ja die letzten Jahre schon immer. Da ging es ja auch bei Embiid gegen Jokic auch drum. Und am Ende interessiert die Leute einfach der defensive Impact nicht. Das ist, da wurde Embiid auch versucht, irgendwie eher klein zu reden und zu sagen, ja, Defense interessiert mich nicht. Hey, Embiid ist einfach ein All-NBA-Defender. Wenn der komplett fit ist, gehört der wahrscheinlich sogar ins First Team. Das wird einfach nie passieren. Das
ist ja wert. Also weißt du, das ist natürlich. Ja der Inbegriff von wert und wertvoll. Deswegen macht es eigentlich keinen Sinn, dass wir das so ausklammern.
Bist du als Verteidiger genauso wertvoll? Ja, echt ein guter Punkt. Ich mag nach wie vor den Case für SGA total, auch mit diesem jungen Team. Aber wir werden es eh nicht ändern. Das wird Jokic werden, sicherlich auch irgendwo verdient und er macht halt auch einfach alle besser. Aber die anderen, SGA macht seine Teammates halt auf andere Art und Weise besser. Der spielt ja auch ganz anderen Basketball. Also deswegen kann man das auch immer so ein bisschen schwierig vergleichen. Ja gut, dann würde ich sagen, wir sind durch.
Ja, lass es noch einmal durchgehen. Also Leute, hier kommen alle unsere Awards für die Saison 2024.
Clutch Player of the Year, DeMar DeRozan.
Rookie des Jahres, Wembanyama. Six Man of the Year, Malik. Aber weißt du, was wir machen? Wir machen zwei Versionen.
Du hattest ja Nas Reeds.
Genau, wir machen jetzt zwei Versionen, die sich dann aber ähneln werden, bis auf einen Spieler. Ich habe gerade überlegt für Instagram, weil ich das gerne als Reel gehabt hätte, aber es macht jetzt wenig Sinn. Nee, ich mach's nochmal und ich erwähne dann einfach, dass du jemand anderen hast. Mhm. Also, Freunde, unsere Awards für 2024. Rookie of the Year, Victor Wembanyama. Six Man of the Year, zwei verschiedene. Max hat Malik Monk, ich hab Nas Reed. Coach of the Year, Mark Daigneault von OK City Thunder. MIP, Most Improved Player, Alperen Şengün. Defensive Player of the Year. Ich bin mit Victor Wembanyama gegangen und du?
Ich gehe auch mit Wemby.
Okay, ich habe dich überzeugt, Wemby, und beim MVP sehr, sehr lange diskutiert, sehr, sehr hitzig diskutiert. Alle drei haben einen unglaublichen Case. Wir werden am Ende mit Jokic gehen. Wir verstehen jeden, der Shay nimmt, wir verstehen jeden, der Doncic nimmt, aber Jokic wird es am Ende gewinnen und wahrscheinlich auch zu Recht gewinnen, wenn man sich den gesamten Impact anguckt und wie viel besser er seine Teammates macht.
Genau, oder? Das ist natürlich die einzige und richtige Meinung. Alle anderen zählen nicht.
So sieht's aus.
Nein, ich glaube, damit kann man absolut, da kann man jetzt nichts großartig, da kann man jetzt nicht sagen, wir haben irgendwie einen absolut wilden Take mit dabei. Ich mag deinen Nas Reed-Pick total gerne, möchte aber Malik Monk auch für so eine tolle Saison irgendwie nicht abstrafen. MIP, Şengün freut mich total, Rookie of the Year war klar, Coach of the Year, Mark Daigneault, also Jokic als MVP, da kann er jetzt auch niemand sagen, ey Jungs, seid ihr jetzt komplett crazy. Nein, also da müsstest du dann schon mit irgendjemand ganz anderem gehen.
Wenn wir jetzt voll den Case aufgemacht hätten für Brunson.
Ja, Brunson ist auch ein wertvoller Spieler, aber nicht auf dem Niveau natürlich von den anderen. Also das
aber
ist,
super wertvoll, ja. Das ist eben oft die Frage. Du könntest auch einen Case machen, Wemby ist der MVP. Weil kein Mensch hätte jemals ein Spurs-Spiel dieses Jahr angemacht. Die werden behandelt worden, noch schlechter als die Wizards. Und stattdessen haben irgendwie die Spurs die meisten Aufrufe, wahrscheinlich seit der Tim-Duncan-Ära.
Ja, naja, absolut. Ja, Freunde, dann haben wir es tatsächlich gepackt. Unsere Top-10-Player, unsere All-NBA-Teams und jetzt finally die Awards, bevor es dann nächste Woche reingeht ins Play-In, in die Playoffs, in unser Playoff-Brackets, in die Play-Ins, die wir natürlich auch tippen werden.
Das gibt's ja dann auch noch. Ja.
Genau, wir müssen dann mal auch schauen, wie wir das mit dem Podcast machen, ob wir am Dienstag aufnehmen oder ob wir nach dem ersten Play-In aufnehmen. So, da besprechen Björn und ich uns einfach noch. Wir schauen da nochmal rein in den Spielplan, damit wir das einfach für euch so geil wie möglich aufbereiten. Ansonsten, die Saison ist tatsächlich vorbei. Wieder 82 Spiele. Am Sonntagabend gibt's nochmal den großen Showdown. Björn und ich, wir werden auch da ein Spiel kommentieren im League Pass.
Irgendeins. Wir wissen noch nicht welches. Irgendeins kommentieren wir.
Es steht schon fest.
Ich glaube sogar, es ist Bucks Orlando. Wenn das letzte Spiel ist, ich glaube sogar, es ist Bucks Orlando.
Ich habe auch tatsächlich überlegt, ob es Bucks Orlando ist, aber ich bin mir nicht ganz zu 100% sicher.
Das wäre natürlich schon geil.
Um den Second Seed, das wäre richtig fett.
Ja, das wäre so ein cooles Matchup am Ende.
Mhm. Stell dir mal vor, an der 7 warten die Sixers, was du zu diesem Zeitpunkt noch nicht wissen kannst.
Ja.
Und dann Bucks gegen Orlando. Denkst du dir als Bucks-Team, ja, das ist mir doch scheißegal. Alter, das verliere ich jetzt. Und rutsch runter an die 6 und spiel dann gegen die Pacers oder so. Wobei, willst du gegen die Pacers spielen? Ich weiß es nicht.
Doch, ich glaube schon. Ich glaube, du willst gegen die Pacers spielen lieber als gegen Heat oder Philly. Mhm. Ja. Ich glaube schon. Und dann wird Orlando gegrillt in der ersten Runde direkt von Philly.
Oh Mann, ja. Ich freue mich so krass auf die Playoffs. Die Saison war wieder sehr, sehr lang. Da muss man einfach auch ehrlich sein, auch als NBA-Content-Creator. Es sind unfassbar viele Spiele. Und hier und da merkt man dann auch einfach die Themen. Ah ja, manche Teams sind dann auch einfach, jetzt merkt man zum Saisonfinale, zieht es dann wieder an. Naja, ich glaube, wir haben unseren Job erledigt. Wir haben diese ganzen Award-Geschichten abgeklappert. Und war eine coole Starting Five heute. Hat echt Spaß gemacht. Und dann hören wir beide uns wieder am Sonntag, Patreon-Pod, am Sonntagabend zu kommentieren. Und am Dienstag dann für Play-In, Playoff-Brackets.
Boah, richtig, richtig viel Max in meinem Leben die nächsten Tage.
Ja, muss ich erstmal mit klarkommen. Gewöhn dich wieder dran. Es war wieder eine Stunde 30 Podcast. Auch das finde ich immer ganz schön. Ich glaube, da waren wir die letzten Wochen auch immer ein bisschen länger als sonst. Freunde, wir sind raus. Hast du noch irgendwas? Ansonsten bin ich mega happy mit dem Pod, mit unseren Awards.
Ja, also ich würde gerne nochmal diese MVP-Diskussion aufmachen. Also
Jalen Brunson, Jokic, Shay und
Jokic, Shay und Doncic. Man kann doch für jeden den Case machen und ich mache den jetzt nochmal. Nee, das zeigt eben das Thema einfach bei den Awards und ich weiß, jeder hat hier auch eine leidenschaftliche Fanbase und ich glaube, wir haben jedem Spieler aber auch seinen Hack gegeben und auch zu Recht. Also wir haben jetzt auch keinen Spieler künstlich irgendwie gehypt, sondern die haben ja wirklich alle einen Case. Aber ich glaube, wir haben unseren Job erledigt, wie du so schön gesagt hast. Wir beide hören uns Sonntag wieder. Ihr hört uns zum Kommentieren auf jeden Fall gerne im League Pass dann höchstwahrscheinlich Bucks gegen Magic. Wir checken das noch ab. Nicht, dass wir im falschen Stream sitzen, Max. Einfach das falsche Spiel kommentieren. Schön Hornets, Wizards.
Nee. Oh mein Gott, bitte auf.
Okay, Freunde, wir hören uns nächste Woche wieder. Danke euch für den ganzen Support. Bis dann. Haut rein. Ciao.
Ciao, ciao.